Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode von Trekkäse. Mein Name ist Marcel Stutt und heute mit dabei ist unsere ganz persönliche Borg-Queen, die aber noch quicklebendig ist, die Elle.
Borg-Queen-Geräusche, hallo.
Und die Britt-Marie ist da.
Hallo. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Was hast du die Woche geschaut?
Ich habe diese Woche erschreckend oft auf Corona-Tests geschaut, denn letztes Wochenende war ich meine Family besuchen und Dienstag sind dann da die positiven Tests eingetrudelt. Ich bin bis heute einschließlich negativ, also ich scheine Glück gehabt zu haben. Impfen hilft.
Ja.
Ansonsten habe ich ein bisschen Zeit auf Netflix verbracht. Zum einen ein bisschen Feel-Good-Fernsehen, ein bisschen Too Hot to Handle nochmal angeguckt, wo es ja auch eine vierte Staffel geben wird. Es ist wunderbar. Und dann gibt's auf Netflix eine neue Baking-Competition-Sendung, Is That Cake, wo man halt ja fotorealistische Kuchen macht, die halt aussehen wie was anderes. Da gab es in der ersten Folge, ging es um lauter Fastfood-Kram. Also hat man dann einen Kuchen gemacht, der aussieht wie ein Cheeseburger oder wie ein Taco. Und was war das letzte noch? Irgendwas anderes noch. Und da kann man halt Geld gewinnen. Das ist Wahnsinn. Als was man Kuchen alles verstecken kann.
Und ansonsten, ich warte immer noch auf die Torte, die aussieht wie ein Mettbrötchen. Und eigentlich ein Mettbrötchen ist.
Und dann habe ich mir noch ganz viel, heute ganz viel wunderbare Musik aus Europa angehört. Das hörte dann in der Folge 103 des ESC-Schnack Songcheck zur ersten Hälfte des ersten Halbfinals des Eurovision Song Contests. Aber, Britt, was hast du denn gehört?
Sci-Fi-mäßig tatsächlich nur eine Geschichte. Und zwar gab's die zweite Staffel von Und auf Erden Stille. Das ist ein dystopisches Hörspiel. Und da gab's ja schon die erste Staffel vor einiger Zeit, letztes Jahr. Da hatte ich hier auch schon mal Werbung für gemacht. Und da hast du dann auch echt, 10 Episoden am Stück. Das macht dann auch Spaß. Also es kann sich eine Story entwickeln. Ob das jetzt inhaltlich deins ist zwar eine andere Frage, aber vom Produktionswert her eines der besten Hörspiele. Das lohnt sich mit Kopfhörer anzuhören, wenn man sich das anhört, weil das sehr, sehr klug mit Sound spielt. Das macht sehr, sehr viel Spaß, also das kann ich sehr empfehlen. Und wie gesagt, jetzt gab es die zweite Staffel und man kann sich komplett erste und zweite Staffel auf Spotify quasi gratis anhören, wenn man einen Account hat.
Elle, du hast ein bisschen Expanse gelesen diese Woche.
Ja, also ich lese mich ja, nachdem die Serie fertig ist, so langsam durch die Bücher, habe aber nicht viel Zeit dazu. Also ich bin noch bei Buch 3, Abaddon's Gate. Und ansonsten, was nicht so Sci-Fi war, war ich auch auf Netflix und habe diese Serie über die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Delvey-Sorokin, also Inventing Anna, geguckt. Und das war, fand ich, echt nicht schlecht. Und ich finde, das ist gerade das Framing und dann, wenn man sich noch mit der Story beschäftigt, das ist, sagen wir mal so, was die Frau da gemacht hat als Hochstaplerin. Da kommt man ins Überlegen, vor allem ihre Motive. Also das hat schon, es ist interessant, vor allem was das über unsere Gesellschaft, den Kapitalismus und wer halt durch was, durch welche Mittel geglaubt wird, dem Mittel gegeben wird und wer keine Mittel bekommt. Obwohl sozusagen so Menschen, die Bullshit machen, Geld dafür kriegen und andere nicht. Und es ist natürlich nicht schwarz-weiß, aber es ist halt auf jeden Fall ja, etwas zum Überlegen und es ist auch viel Menschliches dabei, also ganz gut. Und ansonsten habe ich auch in meiner freien Zeit, wo ich nicht am Design war oder Star Trek gucken, habe ich noch was auch weiter an meinem eigenen Sci-Fi-Schreibprojekt weitergewerkelt. Das war's dann bei mir.
In den News diese Woche, die CBS-Trailerfabrik scheint gerade auf Hochtouren zu laufen.
Oh ja.
Denn wir haben im Tagesrhythmus neue Videos bekommen.
Ja, und das sind, glaube ich, jetzt die Videos, Also die Teaser-Teile, die Charakterteile, die in diesem Investoren-Trailer drin waren, über den wir ja gesprochen hatten. Also es wurde ja im Februar dieser Investoren-Trailer auf dem Feed, ich sag jetzt mal versehentlich, doch ausgestrahlt, sodass einige Fans den gesehen hatten. Und als dann der richtige Trailer kam für uns, der erste Star Trek Strange New Worlds-Trailer, da haben ja die Leute, die den damals gesehen haben, gesagt, dass das eine andere Art von Trailer ist, als der, den sie bei den Investoren-Meeting haben sehen können. Denn der beim Investoren-Meeting, der sei wohl voller Charakterbits gewesen und soll total witzig gewesen sein und man hat ganz, ganz viel von den Charakteren mitbekommen. Und das wäre ja jetzt alles in dem Trailer, den wir bekommen haben, gar nicht drin gewesen. Und jetzt, nachdem aber diese ganzen Teaser rausgebracht worden sind, haben viele der Leute, die den Investoren-Trailer gesehen haben, damals gesagt, das sind genau die Teile, die in dem Investoren-Trailer mit drin waren und die gefehlt haben. Und jetzt erklärt das natürlich auch, warum damals Paramount so harsch reagiert hat gegenüber den Leuten, die da erste GIFs schon rausgehauen haben, weil die natürlich dann diese Charakterteile, die in dem Original-Großtrailer für die Investoren drin waren, offensichtlich noch als extra Teaser-Trailer rausbringen wollten für die Fans später. Und das ist genau jetzt eben.
Ja, dann sollte man das halt nicht in den,
natürlich
in den Investoren-Trailer packen.
Natürlich nicht, aber das erklärt natürlich Paramount nicht verteidigen, weil ich bin immer noch angepisst, was Paramount angeht, aber das sind auf jeden Fall genau die Teile, die wohl gefehlt haben. Und jetzt kamen 2 bis 3 Teaser-Trailer jetzt die Woche tatsächlich und ich hatte noch gedacht, vielleicht kalkulieren sie es dann so, ich meine, am 5. Mai startet Strange New Worlds offiziell, in Deutschland natürlich nicht, aber offiziell zumindest in den USA und ich dachte, vielleicht kriegen wir jede Woche 1 oder 2 Teaser, das war ja schön. Und jetzt ist es aber tatsächlich wohl so, Terry Matalas hat da auf Twitter den einen oder anderen ominösen Tweet beziehungsweise den einen oder anderen ominösen Kommentar abgegeben. Es scheint wohl so zu sein, dass eben jetzt alle Teaser-Trailer rausgehauen werden bis zum First Contact Day, der jetzt kommt. Und am First Contact Day soll es einen neuen Trailer für Strange New Worlds geben.
Und wann ist der First Contact Day? Das ist ja für die, die es noch nicht so wissen wie wir, das ist der 5. April.
Genau. Bis ihr diese Folge hört, war der First Contact Day schon, denn wir nehmen am 3. April auf und haben aktuell noch einen Backlog von 4 Folgen.
Ja, und das ist natürlich übrigens auch kalkuliert, weil am 5. ist der First Contact Day, da kommt der große Strange New Worlds Trailer raus und am 6. geht die Chicago Convention los. Also die geht dann eine Woche und das ist ja jetzt die Chicago Convention, soll ja sozusagen die Las Vegas Convention ein bisschen ablösen oder ihr zumindest brüderlich oder schwesterlich zur Seite stehen und die Las Vegas Convention ist ja die größte Star Trek Convention in USA zumindest, weiß gar nicht, ob sogar außerhalb von Europa und Chicago soll eben sich auch etablieren als eine der größten Star Trek Conventions und das ist natürlich alles vom Datum her sehr, sehr sehr durchkalkuliert alles, damit die auf der Convention dann entsprechend zeigen können, werben können und die Leute ja auch da haben. Ja, also ich freue mich sehr drauf und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den Trailern.
Ja, auf was man sich auch freuen kann, ist Urlaub in aller Welt, denn Strange New Worlds war bislang ja ausschließlich für USA und Kanada angekündigt. Und der Rest der Welt so, sagen wir euch später. Inzwischen wissen wir, nämlich seit dem 30. März, dass Strange New Worlds exklusiv auf Paramount Plus zu haben sein wird in den USA, in Lateinamerika, in Australien und in Skandinavien. Und in Kanada halt, wie üblich, bei CTV und Crave. Und weitere internationale Verfügbarkeit wird später angekündigt. AKA, scheiße, wir haben die Deals noch nicht fertig gekriegt. denn es liest sich wieder so, als ob da wieder die linke Abteilung nicht mit der rechten Abteilung bei CBS oder der Paramount, wie sie jetzt ja heißen, geredet hat. Und was machen wir eigentlich mit Kontinentaleuropa? Das ist zu viel Geld, das können wir nicht liegen lassen. Ja, aber wir bekommen es immerhin mal in Skandinavien und in Australien. Das heißt, ich für meinen Part bin happy. Und ja, schauen wir halt mal, wann der Rest kommt. Also Paramount Plus wird ja in Deutschland erst in der 2. Jahreshälfte starten. So viel wissen wir ja offiziell. Genaues Datum gibt's da ja noch nicht, aber ich befürchte auch eher später als früher.
Na, also es besteht halt die Hoffnung nach diesem kryptischen Satz eben, ja, wird noch verhandelt, dass vielleicht dann eben ein Season Pass gekauft werden kann, genauso wie das ja dann für Discovery, genau wie das, oder über iTunes oder so, genauso wie das dann mit Discovery und Picard ja auch gemacht wurde, bevor klar war, dass die auf Pluto TV kommen.
Also ja, das bei war ja dann, iTunes muss ich ja sagen, was...
Na, also Apple halt.
Ich weiß aber, was ich davon gehört habe, eine Freundin von mir, die Carmen, die ja schon mal hier war, die hat den Season Pass über Apple gekauft und das war nur auf Deutsch. Und die ist bis heute so stinkend sauer und ich hoffe, dass es dann natürlich dann auch mit Amazon, die es tatsächlich noch gefixt bekommen haben, dass es auf Englisch da ist. Ansonsten großes Armutszeugnis.
Ja, muss man halt gucken. Das Problem ist halt natürlich, dass für die Leute, die Apple-Produkte benutzen, iTunes natürlich einfacher ist. Aber ja, bin ich völlig deiner Meinung. Aber, Marcel, du hast das so schön übergangen. Können wir bitte noch mal 2 Minuten über die Trailer sprechen, die wir gekriegt haben, die Teaser-Trailer? Die waren so, so großartig. Ich liebe sie so sehr. Und die verschiedenen Crewmitglieder wurden halt vorgestellt, ja. Und wir haben bekommen Uhura, wir haben bekommen Lieutenant Lan, Noonien Singh. Wir haben Lieutenant Ortegas, Ingenieur Hammer, der ja ein, ich glaube, man spricht Aina aus, genau, ist also eine blinde Alien-Spezies, die wir aus Enterprise kennen. Wir haben Dr. Mbenga, den wir ja aus den Piloten kennen, und Nurse Chapel. Wir haben Spock natürlich bekommen. Und
Mbenga kam auch schon in TOS vor, also die Figur ist eine Legacy-Karte.
Ist bekannt, genau, richtig. Obwohl wir eigentlich nicht mehr wussten von ihm als den Namen, also oder das halt einmal, zweimal durchs Bild gerannt, aber ja. Dann haben wir noch Number One, von der wir ja, haben wir ja schon mal gesagt, jetzt mittlerweile wissen durch den Trailer, dass sie Una Chin Reilly heißt, also sie hat auch einen Nachnamen gekriegt. Und dann kam noch Pike. Und sozusagen noch 2 Charaktere, die mehr oder minder mitgefangen, mitgehangen, aufgetaucht sind. Die haben keine eigenen Trailer gehabt, aber die sind in den anderen Trailern vorgekommen. Das war einmal T'Pring, die ja in Spocks Teaser-Trailer ganz prominent drin war, von der wir aber auch wussten, dass sie wiederkommt. Und dann gab es wohl noch Chief Kyle, der mir ad hoc nichts sagte. Ich musste da erstmal ein bisschen spicken, was die Bilder angeht. Da hatte Tao Tao einen schönen Thread zusammengestellt. Es ist wohl Chief Kyle laut IMDb. Also ich war mir nicht ganz sicher, weil im Trailer selber ist es nicht genannt worden, aber im Trailer von Hammer kommt der vor, das ist dieser junge Mann, der junge asiatische Mann, der an den Schaltflächen sitzt und da Knöpfe drückt. Und das Witzige daran ist, dass ich las so Twitter und ich so la 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 bla bla und plötzlich kam aus jeder Ecke irgendwie so Transporter-Twink, überall kam der Begriff Transporter-Twink und ich so, Moment, wer ist heiß und sitzt am Transporter? Da muss ich ja nochmal nachgoogeln. Und dann ist der irgendwie den Film aufgefallen, die fanden den alle irgendwie niedlich. Und stellte sich raus, weil wir ja über Star Trek-Anknüpfung gesprochen haben, dass das der Sohn von Daniel Day-Kim ist, der den man wahrscheinlich aus Lost kennt. Aber der auch unter anderem Astronauten in Voyager's Blink auf ein Ei gespielt hat. Und jetzt spielt der Sohn, Andrew Day Kim, eben Chief Kyle, der auch eine Legacy-Track-Figur ist. Aber ich glaube, Chief Kyle hat im Original nicht wirklich viel an Rolle. Der stand halt ab und zu mal da und da, ich weiß gar nicht, ob der jemals gesprochen hat, den TOS. Aber ja, also die 2 Figuren sind auch noch mit dabei. Und ganz, 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 ganz tolle Trailer. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Ich freue mich so sehr noch mehr auf diese Serie, nachdem ich die gesehen habe. Also das hat richtig Appetit gemacht.
Das, ich weiß gar nicht, welcher der Trailer war das noch gleich, wo es hieß First Date or Third Date und Pike sagt Blind Date.
Das war Ortegas. Erica Ortegas. Das war die Con-Officer. Pike hat gesagt, bringen Sie uns quasi ran an das Schiff. Und da hat sie gesagt, erstes Date oder drittes Date? Also quasi erste Base oder dritte Base. Und er so, Blind Date. Also bitte, und er so, okay, I, Sir, vorsichtig dran schleichen. Und so, ja, genau. Ja, es waren ein paar sehr schöne Sprüche auch drin. Es war auch witzig. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und super, super Frauenfiguren auch wieder. Allein aus den kleinen Teasern heraus. Ja. Kann man da schon wieder sich auf einiges freuen.
Und aus dem Pike-Trailer wissen wir auch, das spielt nach der 2. Staffel Disco.
Was ich traurig finde, ich hätte es so gerne Pre-Disco gehabt, aber ja.
Na, weil Pike hadert halt ein bisschen mit seiner Zukunft.
Mit seinem Schicksal, ja.
Und wird von ihr verfolgt und gerade auch in Bezug auf, dass Kirk ja in der zweiten Staffel Strange New Worlds vorkommen wird, habe ich das Gefühl, dass wir nicht lange Spaß mit Anson Mount haben werden. Was ich schade finde.
Das glaube ich. Ich glaube das nicht. Ich denke, die Fans haben Anson Mount ins Herz geschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Captain-Wechsel innerhalb der Serie machen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest nicht für die ersten drei Staffeln.
Schauen wir mal. Dann gibt es noch News zu Disco, denn unser Discovery-Ferengi, Anthony Lake, hat sich ein bisschen zu seinen diversen Ferengis geäußert, die er in Staffel 4 gespielt hat.
Ja, er war zu Gast im Podcast Trek Untold. Die Folge ging fast 2 Stunden. Ich habe sie mir angehört, weil ich einfach mehr wissen wollte. Und dadurch haben wir ein bisschen mehr erfahren über besagten Ferengi. Also er hat eben den Ferengi gespielt, der ja bei Discovery im Trailer auch drin war, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Der sieht gar nicht aus wie ein Ferengi. Da waren doch die Wellen sehr hoch, nachdem der Trailer gezeigt wurde. Und er hat den eben gespielt und hat dann in der ersten halben Stunde hat er so ein bisschen allgemein über seine Schauspielerfahrung erzählt, weil er auch so in die Richtung Creature-Schauspieler geht, so ein bisschen wie Doug Jones, nur in weniger erfolgreich und schlechter bezahlt. aber hat sehr, sehr viele kleine Jobs an sehr, sehr vielen Sendung mitgemacht. Naja, und dann hat er aber erzählt gehabt, dass er eben alle Ferengis in der kompletten Staffel gespielt hat. Das wusste ich auch nicht. Also nicht nur den einen, sondern auch alle möglichen anderen, auch die im Hintergrund mal langlaufen und so. Dann hat er ein paar schöne Anekdoten erzählt zum Set und wie das gewesen ist und wie das auch mit den Anproben war und so. Also wenn einen das interessiert, Make-up, Prosthetics und so, dann lohnt sich das, sich anzuhören. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und was aber hier tatsächlich noch eine Überraschung war für mich, war, dass das Make-up, das er bekommen hat, eben nicht aus Einzelteilen bestand, so wie man das normalerweise kennt, sondern dass die der Einfachheit halber und weil es eben auch schnell gehen musste, eine Komplettmaske angefertigt haben, die sie ihm drüber gezogen haben. Weil von vornherein eigentlich überhaupt keine Close-Ups geplant waren. Also er sollte immer nur von Weitem gefilmt werden und dann kam aber irgendjemand bei Discovery auf die Idee, ach komm, machen wir mal ein Close-Up und packen ihn in den Trailer. Und da hat er gesagt, wenn man genau hinguckt, kann man auch sehen, dass die Augen so eingesunken sind, was eben daran liegt, dass er eine Maske komplett anhat. Also es war überhaupt nicht geplant gewesen. Das fand ich auch ganz interessant. Und dann hat er noch 2 Sachen gesagt, die ich hier mir notiert habe, weil ich die sehr nett fand. Er ist großer Fan von Doug Jones, hat er erzählt. Und hat aber gesagt, er hat ihn aber in Ruhe gelassen, weil Doug Jones muss sich da auf andere Dinge konzentrieren. Aber Doug Jones hat ihn auch 1 oder 2 Mal angesprochen und sich mit ihm unterhalten und ist echt ein ganz lieber Kerl. Und da fragte dann der Moderator, ja, was hat er denn so gesagt? Und dann meinte er so, ja, also Doug Jones complimented me on my Ferenginess. Und ich so, ja, sehr schön. Ich so, er hat meine Ferengi, mein Ferengi-Sein gelobt. Und ich so, okay, was für eine Ferenginess hat er denn bitte gehabt? Also das fand ich sehr, sehr schön so als Ausdruck. Und das Zweite, was er noch meinte, und da sagen ja Elle und ich auch immer, dass wir das auch immer so beeindruckend finden. Er hatte gesagt, Kostüm und Wardrobe, also Kostüme und Ausstattung und so weiter, die arbeiten richtig, richtig hart. Und dann meinte er, the devil works hard, but the costume and wardrobe department on Discovery works harder. Ja, also die müssen da wirklich rund um die Uhr, ja, wie die Irren am Schuften sein. Und allein schon für das Outfit, das er dann am Ende getragen hat, hat er etliche Anproben gemacht und er meinte, man kann sich sicher sein, wenn man die Leute sieht, die da in Discovery rumlaufen mit den Uniformen. Alleine die Discovery-Uniform tragen, und das ist ja jetzt nichts außergewöhnlich Schwieriges, was an Kostümen, was die da anhaben. Man kann sich davon sicher sein, dass alle durch das Bild, die da laufen, mindestens 4 Anproben hatten, wahrscheinlich eher mehr. Und das ist halt auch schon krass, weil in der Regel hast du halt nicht so viele Anproben für so einfache Kostüme. Das heißt, denen scheint es also bis in die Details richtig wichtig zu sein. Ja. Also kann ich sehr empfehlen. Er hat auch noch mehr erzählt. Aber das waren so die Highlights, die ich mir notiert hatte.
Wo wir aber schon beim Thema Make-up sind. Es gab auf der WonderCon ein Panel über die Borg Queen mit Annie Wershing, James McKinnon und Neville Page, wo sie ja sehr detaillierte Einblicke gegeben haben, wie letztendlich ja das Borg Queen Make-up zusammengekommen ist. Nämlich, das besteht insgesamt aus 14 Teilen und manche davon sind sogar 3D gedruckt.
Und hat am Anfang bis zu 4 Stunden gedauert, bis sie alles aufgetragen hatten. Und am Ende hatten sie sich dann auf 2,5 Stunden runtergearbeitet, sozusagen. Ja, jeden Tag. Musst du dir überlegen. Ist auch Zeit, die man da im Make-up-Stuhl verbringt.
Ja, vor allem, wenn man denkt, wie damals bei First Contact zum Beispiel, die Alice Krieg, Critch oder wie die Lady ausgesprochen wird,
ich glaube,
viel länger, ja, die viel, viel länger doch im Make-up-Stuhl sein musste, weil die Technik noch nicht so ausgereift war. Und dann hat also die Frau Wershing natürlich dann viel kürzere Zeit. Ja, das ist natürlich cool.
Was auch ganz spannend war, gerade an diesem Panel, also ich habe zwei Twitter-Threads verlinkt, wo Leute da genau kommentiert haben, was so gesagt wurde. Es war sehr interessant. Und was ich ganz spannend fand, war, sie haben sich auch ein bisschen darüber unterhalten, wie es mittlerweile ja ist mit so Make-ups. Also die haben ja quasi das Borg-Queen-Make-up aus First Contact haben sie genommen und haben sie geupdatet, ja, und haben auch über den Prozess gesprochen, wie das war, das abzudaten. Das ist ja auch nicht so einfach. Und haben dann aber auch sich darüber unterhalten, und das fand ich ganz spannend, wie heutzutage sozusagen Make-up und Prosthetics, aber auch eben CGI Hand in Hand arbeitet. Dass man also von vornherein, wenn man so ein Make-up updatet oder plant, auch überlegt, welche Teile werden sozusagen mit CGI dann am besten gelöst. Und eine von diesen Teilen waren zum Beispiel auch die Augen, weil normalerweise hätten sie ihr Kontaktlinsen gegeben, aber wegen Corona-Bestimmungen durfte sie keine Kontaktlinsen tragen. Also musste das am Ende per CGI im Computer gelöst werden. Und solche Kleinigkeiten finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist sehr interessant.
Und die Augen waren ja diesmal auch komplett schwarz und nicht
dieses
Metallige, was wir bislang hatten in Voyager und in First Contact, was ja auch wirklich aggressiv zu den Augen war. Da hat sich ja Susanna Thompson in Voyager mal drüber beschwert, dass sie da
silbernen Kontaktlinsen, die sollen schlimm gewesen sein.
Ja. Ja, sie ist ja, glaube ich, war das nicht da so, dass sie fast erblindet ist am Anfang, weil sie ihr die falschen Kontaktlinsen gegeben hatten? War das nicht so gewesen? Ich erinnere mich dunkel an irgendeine Geschichte.
Ob sie ja blind ist, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall war es sehr, sehr schmerzhaft.
Übrigens, wenn man dann so Make-up verpasst bekommt, dann bekommt man auch plötzlich Informationen über sich selber, mit denen man nie gerechnet hätte. Neville Page hat Annie Wershing mitgeteilt, dass sie den perfekt symmetrischen Kopf hätte. Sie ist komplett einmal eingescannt worden fürs Make-up und meinte, sie hat den perfekt symmetrischen Kopf, ich kann da super mit arbeiten. Und ich dachte so, geil. Also das sind so Infos, die du wahrscheinlich nie in deinem Leben sonst über dich erfährst. Ja.
Und ein symmetrischer Kopf wäre was echt selten ist, weil deswegen darf man ja Fotos und Videos nie spiegeln, weil du halt immer siehst, dass es gespiegelt ist.
Okay. Was ich übrigens auch noch ganz nett fand als Anekdote, Annie Wershing hat erzählt, sie war, dadurch, dass sie diesen langen Make-up-Prozess hatte, war sie immer die Erste am Set. Also sie war halt meistens so gegen 4 Uhr schon am Set und der Rest kam halt erst so gegen 7:30. Und beziehungsweise später dann halt gegen 7. Und dadurch, dass sie halt dann war sie aber schon im Make-up. Das heißt, einige der Kollegen haben sie tatsächlich über den ganzen Shoot über nie ohne Make-up gesehen, sondern immer nur im Borg-Queen-Make-up. Unter anderem auch Jean-Luc Picard, beziehungsweise Patrick Stewart natürlich. Und später meinte sie, hätte sich ihm mal vorgestellt auf einem dieser Zusammenkünfte, wo man halt Promo gemacht hat für die Serie. Und da war er ganz überrascht und hat sie erst gar nicht erkannt. Ja, fand ich ganz niedlich.
Und was du dann auch noch ausgegraben hast, Britt, sind Promomaterialien, die für Picard in Schweden, wenn der Google
übersetzt. In Norwegen und Schweden. Also die Bilder, die ich verlinkt habe, die sind Schweden, aus Schweden, aber ursprünglich sind sie in Norwegen als erstes veröffentlicht worden, genau, ja.
Da gibt es noch ein paar hochauflösende Grafiken, wie man Picard da beworben hat.
Aber für Season 2 schon, richtig. Und zwar Die hatten eine Rieseninstallation am Hauptbahnhof. Da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen neidisch. So richtig komplett aufgebaut mit Tribüne und allem drum und dran. Und wenn man dann in den Hauptbahnhof reingelaufen ist, dann hat man da Trailer gesehen und Planeten auch in 3D und so. Also da bin ich echt, und auch so 3D-CGI-Lichtspielereien in Oslo. Und das war in Oslo. Diese Großinszenierung war in Oslo. Und am Stockholmer Bahnhof gab's so eine CGI-Lichtspielerei, wo so die Sachen aus dem Bildschirm rauskommen, so wie bei Back to the Future, weißt du? Ja, und weißt du, also ich bin ja so oft in Schweden und auch so oft am Stockholmer Bahnhof. Und das eine Mal, wo ich nicht da bin, da bauen die sowas auf. Und ich dachte so, Leute, ey, kann ja wohl nicht wahr sein. Wobei ich in den letzten paar Jahren nicht so häufig in Stockholm war, aber trotzdem. Ja, na gut.
Stockholm ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Jonathan Frakes hat gegenüber Track Movie noch ein bisschen geplaudert über seine Regiearbeit und dass er ein wenig bei First Contact klauen konnte.
Ja, haben wir heute, gerade heute, mit der Episode heute hat er das ja in Verbindung gebracht. Wir sehen ja, und ich glaube, wir greifen hier jetzt nicht vor, wir sehen ja eine Borg-Queen, die Jurati mehr oder minder assimiliert. Und da kommen ja aus ihren Händen diese, ich sag jetzt mal Kabel oder was, das ist diese Spikes sozusagen, die sich dann so in die Haut von Jurati rein pieksen oder wie will man
das?
Genau. Und dann hast du ja auch diese grünen Farben, die dann, also die so die Adern hochlaufen, und dann meinte er, so hat er alles fröhlich frei bei First Contact geklaut.
Aber warum ist das Klauen? Das ist ja, ist
nein,
ja,
das ist kontinuierliche. Natürlich.
Vor allem, weil es ist ja dieselbe Sache. Es ist ein Universum.
Ja, er hat es,
das mit sehr viel Augenzwinkern und ja. Lachen erzählt worden.
Ja, genau. Ich finde das halt so, warum klauen? Das ist ein Fortschreiben von Dingen. Das ist Konsistenz.
Ja, und ansonsten hat er noch ganz viel erzählt generell über den Prozess und auch wie es dann mit Strange New Worlds ist. Da wird er auch Regiearbeiten leisten, aber grundsätzlich ist er ganz glücklich, so wie es aktuell läuft, dass er nämlich wie ein Schmetterling von Serie zu Serie fliegen kann und mal hier eine Folge, mal da eine Folge macht. Also er möchte um Gottes Willen nicht irgendwie fest verpflichtet werden für irgendeine Serie als potenzieller fester Mann hinter der Kamera, sondern er ist ganz zufrieden, so wie es aussieht im Moment, dass er eben überall mal auftauchen und mal eine Folge machen kann.
Ja, jetzt, ich glaube, bei jeder Realverfilmung ist auf jeden Fall mal mindestens eine Folge pro Staffel für Frakes geblockt.
Ja, übrigens, er meinte, gibt es denn eine Möglichkeit, dass wir Riker vor der Kamera vielleicht nochmal sehen, was ich sehr, sehr lustig fand, diese Frage, weil ich hätte dem Interviewer auch beantworten können mit Nein. Und das war im Grunde auch die Antwort, die dann Frakes gegeben hat. Er meinte, naja, er möchte nichts ausschließen, aber er meinte, der alte TNG-Frakes und der Pizza-Frakes, das wäre genug. Er glaubt nicht, dass er nochmal vor die Kamera geht. War ich okay. Und ich noch so, der Pizza-Frakes? Meint er jetzt, dass er zugenommen hat? Und dann ging mir auf, ach nee, er meinte natürlich die Szene in Picard Staffel 1,
ja, wo er Pizza gemacht hat. Aber vielleicht sehen wir ihn ja nochmal in, oder hören ihn zumindest nochmal in Lower Decks,
ja. Das könnte sein. Da ist es ja nur die Stimme.
Wollen wir zum Mond fliegen?
Oh ja, gerne. Ja.
Auch hier übrigens, Fly Me to the Moon, ja, der Originaltitel, und Flieg mich zum Mond, der deutsche Übersetzung. Und ja, inhaltlich ist Flieg mich zum Mond natürlich wichtig, weil da geht es natürlich auch drum, weil Europa-Mission und René Picard und so, aber es ist ja auch ein Songtitel, und ich finde, wenn man den halt 1:1 ins Deutsche übersetzt mit Flieg mich zum Mond, dann geht diese Referenz völlig verloren.
Ja, das ist halt deutsche Titel, dieses Zahnschmerzen, ja.
Hätte man es vielleicht eher übersetzen sollen mit völlig losgelöst von der Erde.
Man hätte einfach nur Fly Me to the Moon einfach lassen sollen. Ich glaube, die meisten Fans können doch noch so viel Englisch, dass sie das verstehen.
Ja, das ist, es wäre.
Ja. Jetzt zum Glück heißt sie nicht irgendwie My Way und man hat sie mit Mein Weg gelöst.
Ja, ja, genau.
Was glaube ich, noch gruseliger gewesen wäre.
Naja, also Frakes war ja hier wieder auf dem Regiestuhl, haben wir ja eben schon gesagt. Das heißt, ich habe mir einiges erwartet und ob es diese Erwartung erfüllt hat, wir werden sehen.
Ja, also mich hat diese Folge mit sehr vielen Fragezeichen hinterlassen.
Okay, erst jetzt?
Ja, also mit noch mehr Fragen. Also ich hätte eigentlich erwartet, nach dem, was wir seit den letzten Folgen, aha, okay, so wird sich die Handlung etwa entwickeln. Aber inzwischen habe ich sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf. Und ich möchte inzwischen bezweifeln, dass wir in dieser Folge oder in dieser Staffel bislang nur einen Q gesehen haben. Ich würde fast behaupten, wir haben mehrere Qs schon gesehen in dieser Staffel. Also mehrere verschiedene Qs.
An die Idee habe ich gar nicht gedacht. Ja, also ich habe auch die ein oder andere Theorie tatsächlich entwickelt. Ich bin, also grundsätzlich muss ich mal sagen, was mir ganz gut gefällt, ist, dass wir hier relativ straightforward Erzählung haben. Also schon seit der ersten Folge, obwohl die Handlung manchmal etwas verwirrend sein kann, weil es ist halt timely, wimely, wibbly, wobbly, das ist überverwirrend, aber finde ich. Aber wir haben doch eine relativ geradlinige Erzählung. Das heißt, du hast eben Ruffy und Seven, die ihre Geschichte erleben. Du hast Rios, der seine Story hat. Also das wird alles immer schön geradlinig fortgesetzt. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt habe ich halt nach dieser Folge auch überlegt, wir sind gerade mal in Folge 5. Das heißt, es werden noch 5 Folgen kommen. Und die Frage ist, was wollen die denn in 5 Folgen noch alles erzählen? Also eigentlich, finde ich, hätte man hier die Story schon ganz gut auflösen können. Das heißt, es muss noch irgendwas kommen jetzt, was dem Ganzen einen Twist verleiht. Und da habe ich auch die eine oder andere Theorie, die ich mit euch besprechen will.
Ja, wir müssen noch zu unserer verhüllten Borg Queen irgendwie kommen.
Ja, nicht nur das, es gibt ja noch mehr. Aber was ich, ja, bitte, ich wollte nur eins noch, und zwar, ich habe mich sehr gefreut, dass viele der Theorien, die wir letzte Woche hatten, wo Elia noch nicht die Gelegenheit hatte, die Folge zu hören, dass viele der Theorien, die wir hatten, sich bestätigt haben für diese Folge.
Ja, was ich sagen wollte, ist, was mich interessiert, was kommt, weil Q hat ja im Gespräch mit Zoom davon gesprochen, dass also eine Person, She, also ihr Femininum, irgendwie von ihm gegangen ist oder ihn verlassen hat und er irgendwie dieser Person nachtrauert, wohl, keine Ahnung, eine weibliche Q, die Q, mit der er in Voyager seinen Sohn gezeugt hat, gespielt von John DeLanceys wirklichem Sohn, vielleicht was damit zu tun hat, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass also die Watcherin irgendwie eine Q oder Q-Beauftragte ist, dass da eine Querverbindung ist, dass obwohl sie nicht wusste, was ein Q ist, stimmt. Aber ja.
Ich habe jetzt das Zitat gerade nicht da, ich müsste es nochmal raussuchen, aber ich hatte das so verstanden, dass Q hier nicht konkret auf sich angespielt hat, sondern dass er allgemein darüber geredet hat, wie das ist, dass man bereuen kann, sozusagen. Also ich hatte das nicht auf ihn konkret selbst bezogen.
Ja, ich fand, Q ist ja gerne mehrdeutig und da könnte es tatsächlich etwas sein, weil ihm geht's ja nicht gut und er hat irgendwie seine Kräfte nicht richtig funktionieren. Dem Picard ist es schon aufgefallen, dass es ihm nicht gut geht. Ja, ich glaube nicht ganz, dass das alles auf der allgemeinen Ebene ist. Außerdem,
gut, er hat es halt allgemein formuliert. Das
ja, außerdem, was ich sehr interessant finde, also rein strukturell, wozu sie hier greifen in den so mehreren Storylines, ist, dass es also faustische Motive gibt. Und zwar ganz klassisch ist ja das faustische Motiv, ein männlicher Wissenschaftler, oft einem einsam, hochgebildet, in sehr viel verschiedenen Fächern, verschiedenen Bereichen gebildet ist und mehr über die Welt verstehen will. Verstehen wir, was die Welt zusammenhält und auch so etwas ins Metaphysische Gehende verstehen und erlernen will, über seine Grenzen gehen will und dann eben eine mephistolische, also so ein Teufel, dämonischer Charakter kommt und eben einen Pakt anbietet. Und das haben wir halt mit Agnes Jurati, mal sowas mit einer Frau, die halt auch so eine awkward Scientist, einsam, also diese Art von Figur hast du fast nur maskulin. Und das finde ich wunderschön, dass wir das mit Jurati jetzt haben, wunderbar gespielt. Auch mit dieser Awkwardness, wie man sonst vielleicht aus Star Trek, was zum Beispiel von Barclay kennt.
Und, ich kenne das jetzt 1:1. Achso, Entschuldigung, ich dachte, was
gleich. Und dann haben wir also die Borg Queen, die genau halt da natürlich diese Einsamkeit von Jurati nutzt, um eben sie zumindest zu versuchen, Jurati irgendwie an sich zu locken, was nicht ganz irgendwie so halb gelingt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und natürlich eben der Adam Soong und sein Kind oder sein Offspring, was auch immer dieser Mensch ist, oder diese Person ist, Kor. Und natürlich Q, der da den Mephisto spielt. Das ist, finde ich, wunderbar, dass wir also zwei verschiedene, ja, Charaktere, also zwei verschiedene so Gespanne haben von so Faust-Mephisto-Beziehungen.
Ja, also wie gesagt, ich sage nur hier, Shevin schreibt wieder mit.
Also ich würde mal die Theorie aufstellen wollen, dass Q der Grund ist, warum, also die Handlung von Q selber, dass Adam Soong dieses Only Human Galaxy is a Safe Galaxy.
Naja.
Dass halt dieses Rumspielen und auch dieses, hier hast du eine Heilung für deine Tochter, die hält aber nur 5 Minuten an. Dass das im Weiteren, wie sie es ausspielt, dann halt der Grund dafür ist, dass Adam Soong halt da der Tyrann wird.
Also ich habe da auch eine Theorie zu, aber vielleicht machen wir mal 3 Schritte zurück und fangen mal von vorne an. Also wir haben wieder 4 Handlungsstränge im Grunde in dieser Folge, nämlich einmal Picard, der ja jetzt mit dem Supervisor zusammenkommt und dann zusammen mit ihr eine gemeinsame Aktion sozusagen plant, um René Picard zu retten. Da bestätigen sich einige unserer Theorien eben auch. Dann haben wir Ruffy und Seven, die eben Rios aus dem Eisbus retten. Dann haben wir die Borg-Queen und Jurati, die natürlich gegenseitig manipulieren und dann auch assimilieren und dann am Ende die Story eben mit Adam Soong und Q, beziehungsweise Soji spielt da ja vielleicht auch eine Rolle. Das sind die 4 Handlungsstränge, die hier eigentlich prominent erzählt werden und auch sehr geradlinig erzählt werden. Und was ich auch sehr interessant fand, war, wenn wir nochmal auf das Intro gucken, jetzt nach allem, was wir wissen, können wir erkennen, dass im Intro nicht nur die Einstein-Rosenbrücke vorkommt, das hatten wir tatsächlich schon ganz am Anfang vermutet, also ein Wurmloch, sondern jetzt erkennen wir auch, nachdem wir die Visitenkarte von Q gesehen haben, dass dieses vermeintliche Labyrinth, durch dem das Schiff da durchfliegt, man erkennt es ja nicht richtig, das ist ja super
dieses rangezoomt. Zentrum von dem.
Richtig, das ist so rangezoomt, dass das Q-Gen ist. Also, dass der durch das Q-Gen durchfliegt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, ja. Also wieder ein Foreshadowing, das wir jetzt erst natürlich im Nachhinein erkennen. Also toll, finde ich super.
Fangen wir doch direkt bei Picard und dem Supervisor und der Supervisor an. Supervisorin.
Nee. Ja, ich habe auch überlegt, wie schreibe ich das jetzt? Ja. Was ist die
die Supervisorin.
Weibliche Form?
Ja. Ja, Supervisorin.
Genau, also wir bekommen letztendlich die einen Extended Cut der Preview von aus dem letzten Ready Room, wo Talon oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen möchte, halt erzählt, ja, ich bin Wächter, wir sind dafür da, um wichtige Sachen oder auch einzelne Sachen in der Zeit halt mehr oder minder zu beschützen. Und so eher in meinem Fall ist es René Picard, Your Ancestor. Mhm. Und bekommen wir halt so ein bisschen Hintergrund, dass René Picard super schlau ist und die NASA sich schon weit früher schon die Finger nach ihr geleckt hat, weil sie so ein super schlauer Mensch ist letztendlich, aber sie hat halt auch ein ganz gehöriges Problem mit Depressionen und dass das halt so ein bisschen ihre
Achillesferse.
Ihre Achillesferse ist und auch das, was sie so halt so ein bisschen zurückhält. Also sie könnte wesentlich mehr, wenn sie nicht ständig mit ihren inneren Dämonen kämpfen müsste. Und diese inneren Dämonen werden halt gefördert in psychologischen Gesprächen, denn wir sehen dann, wie Talon halt Picard ein Mitschnitt aus so einer Counseling-Session Vorspiel, wo hey, müsste das nicht private sein? Und dann so, is it? Und dann sehen wir, dieser Psychologe, das ist kein Psychologe, sondern das ist unser Q, der mal wieder seine Spielchen spielt. Denn nachdem er es schon in der letzten Folge nicht geschafft hat, ihr das direkt ins Hirn einzureden, weil ihm seine Kräfte fehlen, das war ja die letzte Szene aus der letzten Folge, quatscht das ihr jetzt als Psychologe halt rein.
Was ich da so wahnsinnig gutes Easter Egg dran fand, das war ein super subtiles Easter Egg, dass also dieser Pseudopsychiater, Psychologe von Q, also diesen österreichischen Akzent hat und damit natürlich eine Referenz an diesen Freud aus dem Holodeck von Phantasms, also TNG, wo Data seine Träume hatte und dieser Freud davor kam und seltsame Dinge erzählt.
Und in irgendeiner Folge war Q, hat Q auch mal einen sehr alten Q gespielt. Und hat genau gesagt, ich kann die Stimme nicht so verstehen, wie John Delancey sie versteht. Aber also auch halt so dieses bewusst so ein bisschen ältere, dass man es halt nicht sofort erkennt, aber so bei der ersten Folge, aha, das ist Q.
Also Jonathan Frakes hat sich dazu auch geäußert tatsächlich. Er hat nämlich gesagt, er und John Delancey hätten sich überlegt, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu satirisch ist, so nach dem Motto, wir ziehen das zu sehr durch den Kakao. Und dann haben sich aber überlegt, nee, die Frucht hängt tief genug, wir nehmen sie einfach mit. So. Und dann haben sie es einfach gemacht. Dann haben gesagt, egal, wir machen das jetzt einfach so. Also denen war das schon sehr bewusst und die haben dann so schuljungenmäßig hinter der Kamera, hihihihihi, weißt du, so. Ja, ich kann mir das sehr schön vorstellen.
Also den konnte man nicht liegen lassen. Also.
Ja. Was sich hier übrigens auch bestätigt, natürlich hat, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, also die Supervisorin ist tatsächlich genauso wie Gary Seven aus der Assignment Earth Folge in der Originalserie auch also die gleiche Art von Supervisor, die auch Gary Seven war, was natürlich auch erklärt, dass das Tor, das Picard benutzt hat, genauso aussah wie das Tor, das man in TOS aus der Folge Assignment Earth kennt. Also
und
das
auch
ist alles
die Wohnung
identisch.
Ein bisschen sehr 60er Jahre mäßig aussieht.
Ja, und auch dieser Würfel, den sie auf dem Tisch hat. Gary Seven hatte auch so einen Kommunikationswürfel. Also es gibt ganz viele Parallelen und das fand
das
ich
Safe,
schön.
Aus dem dann das Ding
richtig,
ist. Richtig, also
genau.
Ist ja immer hinter einem Safe-Wand.
Und genau,
ja,
und viereckig, genau, mit diesen blauen Wolken und so, genau. Also, und das fand ich so schön. Also, ja, Terry Matalas, ja, verdammt nochmal, ja. Also, das hat sich alles bestätigt. Und was ich aber tatsächlich nicht wusste, das fand ich jetzt noch als kleine Hintergrundinfo überraschend, dass Assignment Earth ursprünglich wohl gedacht war, als Spin-off Backdoor-Pilot, um eine eigene Serie zu Gary Seven zu machen. Und das ist dann aber, hat nicht geklappt dann. Aber dafür war das ursprünglich gedacht. Na. Und das erklärt natürlich jetzt auch so ein bisschen,
Genau, das haben wir diese Woche im Ready Room erfahren. Ja. Denn das war so diese Behind-the-Scenes-Question.
Genau, also das fand ich sehr schön. Und ich freue mich, wenn sich sowas bestätigt. Ich meine, ich bin nicht drauf gekommen, sondern das Fandom ist drauf gekommen. Aber es passte so schön und es war auch richtig, ja. Ja, und dann bleibt natürlich aber die Frage für mich immer noch offen, die ich auch schon vor zwei Folgen gestellt habe. Erstens, für wen arbeiten die Supervisor eigentlich? Denn sie werden ja quasi zugeteilt, diesen verschiedenen Personen, die sie bewachen. Und widmen dann ihr ganzes Leben dieser Person. Also das heißt, wer steht da drüber? Denn Picard sagt in seiner Zusammenfassung von der Erklärung, die er ja dann bekommt von Talin, dass sie eben für Superior Beings arbeitet, also für höhere Wesen. Und da könnte man sich natürlich fragen, könnten diese höheren Wesen vielleicht Qs sein? Ich glaube es persönlich nicht, aber es könnte eventuell sein. Oder eine Fraktion der Qs vielleicht.
Du meinst Qs in vernünftig?
Ja, genau. Ich meine, wir wissen, das Kontinuum ist ja innerhalb zerrissen und nicht jeder ist sich einig mit dem, was vielleicht eine andere Fraktion macht. Und wir wissen auch, dass Q innerhalb des Q-Kontinuums ja ein bisschen sehr über die Stränge
immer
schlägt.
Immer wieder Kriege, die haben
genau,
Auseinandersetzungen
natürlich, genau.
Und Geinen, die ja wohl auch nicht das beste Verhältnis zu der Supervisorin hat, zu Talin, sagt ja als Q und Geinen sich in TNG halt treffen, in Q Who, der Borg, ersten Borg-Folge, sagt ja auch, yeah, some of them are almost decent. Also dass es ja, Qs gibt, die auch in Ordnung sind und dass vielleicht irgendwie Qs, also unser Q ist sein Problem, damit zu tun hat, dass irgendwie die Qs, die eben die Watcher oder halt die Supervisor haben, mit ihm im Clinch sind oder da irgendein Konflikt besteht.
Oder dass vielleicht innerhalb des Q-Continuums einfach sich eine Fraktion von Q zusammengetan hat, die gesagt hat, wir haben so viele Qs hier im Continuum, die genauso sind wie den Q, den wir jetzt kennen, die so viel Unfug treiben im ganzen Universum, da müssen wir versuchen, so ein bisschen Gegengewicht zu schaffen und wir schaffen jetzt quasi eine ich sag jetzt mal so eine Art Behörde oder so eine Art Überwachungsbehörde, die versucht aktiv dagegen zu arbeiten und rufen sozusagen die Super und rufen als Hilfe für uns, als Werkzeuge für uns die Supervisor ins Leben und die arbeiten dann für uns und die wissen aber von uns nicht, wer wir sind, sondern die wissen halt nur, wir sind höhere Wesen und deswegen kann vielleicht auch, ich glaube nämlich nicht, dass Talin selber eine Q ist, aber ich verstehe, aber das würde erklären, warum sie nicht weiß, was ein Q ist, wobei man ja auch nicht, das heißt ja auch nicht, also nur weil die sagen, wir sind Q, muss es ja nicht heißen, dass andere Alien-Spezies, die unter diesem Titel kennen. Also es würde irgendwie Sinn ergeben. Also das ist eben meine Frage, könnten das vielleicht Q sein? Oder eine Fraktion von Q, die aktiv als Ausgleich arbeitet, als Gegengewicht zu dem Rest der Q. Ja, also aber ja, man weiß es nicht. Aber das war so meine Frage. Und dann natürlich auch meine Frage, die ich auch schon mal letztes Mal gestellt habe. Wenn es heißt, dass es bestimmte Personen gibt, die geschützt werden müssen, weil sie also sozusagen so eine Art Fixed Person in Time sind, also Dinge, die passieren müssen, damit es keine zu großen Störungen in der Timeline gibt. Woher wissen die, welches die richtige Timeline ist? Das frage ich mich bis heute. Ich meine, die Confederation-Timeline könnte ja auch einfach die richtige Timeline sein. Nur weil wir sie als böse empfinden, also weißt du, was ich meine? Also das ist ja immer eine Perspektivfrage. Und da frage ich mich halt, also die bestimmen, diese höheren Wesen bestimmen ja offensichtlich das dann. Also, und ist das dann auch nur objektiv deren Meinung, dass das dann die richtige Timeline ist, die geschützt werden muss? Oder, also, da frage ich mich halt, also dieses Klassische, was wir ja auch später hier im Preview haben, who watches the watchers? Also, wer beobachtet denn die, die eigentlich kontrollieren sollen? Also, ja, ich finde es ganz schwierig, diese Frage.
Naja, ist schwer, es ist schwer zu sagen, das ist halt so philosophisch, was ist richtig, was ist falsch.
Es ist die Frage ans Publikum, also was das ist ja eine Frage, die nicht beantwortet werden kann, sondern was ist das, was wir als mit unseren Werten für sozusagen konstruktiv und wertvoll für möglichst viele Menschen halten, auch innerhalb der Star Trek Werte für repräsentativ halten. Und das ist halt genau diese Sache, die ja in Bewegung ist und nicht komplett so benannt werden kann, sondern wir wissen aber, worum es geht, diesen Wertekanon.
Ja, also das sind so Fragen, die werden wir wahrscheinlich tatsächlich nie beantwortet bekommen, aber das sind so Dinge, die ich mich quasi frage, seitdem ich weiß, dass es dieses Konzept von den Supervisern gibt. Und apropos Supervisern, wir erfahren ja auch von Talin, dass sie zum Beispiel auch nie wirklich direkten Kontakt hatte mit René Picard und dass sie aber auch generell mit den Menschen TM nicht wirklich in Kontakt steht, also auch eine sehr einsame Existenz im Grunde. Und diese Regeln, wo sie dann, die sie so aufzählt, wo sie eben sagt, ja, also mich da reinhängen, ich darf nichts extrem ändern, es muss alles sozusagen in die richtige Richtung laufen, etc., die haben mich unheimlich an die Regeln erinnert, die wir von Starfleet kennen in Bezug auf die erste Direktive. Also bei Kontakt mit Spezies, die den Warp-Antrieb noch nicht oder die Warp-Technologie noch nicht erfunden haben, also die quasi von der Entwicklung unter der aktuellen Entwicklung der Föderation steht, die dürfen nicht kontaktiert werden. Also man darf ihnen sozusagen diese Technologie nicht einfach an die Hand geben. Und da gibt's doch eben auch genau diese Folge Who Watches the Watchers, wo versehentlich in TNG ist das, wo versehentlich eine von diesen Forschungsstationen sichtbar wird und diese Bevölkerung sich bewusst wird, dass es Aliens gibt und höhere Wesen, die schlauer sind als sie und so weiter und was das für Konflikte auslöst. Und an diese ganze Geschichte hat mich das auch sehr erinnert, dass Talin eben sagt, ich darf da nicht, ich darf mich da nicht reinhängen, ich darf da nicht direkten Kontakt haben. Da erinnerte mich das sehr dran.
Ja, das ist die Folge, wo dann letztendlich Picard ja auch als Gott gesehen wird. Und
genau.
Das ist eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, denn jemand anders möchte gerne Gott spielen, nämlich Adam Song.
Ja, aber bevor wir zu einem Song gehen, können wir ganz kurz nochmal sagen, dass wir auch schon wissen, was René eigentlich machen wird auf der Europamission, warum sie wichtig ist. Sie wird nämlich einen Mikroorganismus auf der Europamission entdecken, auf dem Jupitermond Io, und von dem nimmt sie an, dass es ein Bewusstsein hat, und überzeugt dann ihren Missionskommander, dass sie den Mikroorganismus zurück mit auf die Erde nehmen. Und deswegen ist sie wichtig. Und es wird jetzt aber nicht erklärt, was wir halt nicht wissen, was das Ganze auslöst, was da die Folge von diesem Mitnehmen des Mikroorganismus ist. Aber das ist wohl die zentrale Geschichte, für die sie verantwortlich ist und die sie ausführen muss, damit es gelingt. Also das ist noch, denke ich, wichtig zu wissen.
Da kommen, glaube ich, noch ganz, ganz viele Schattierungen im weiteren Verlauf der Staffel dazu, weil, oh, ein Mikroorganismus, der Gefühle hat.
Ja.
Come on. Also da ist noch mehr.
Natürlich.
Da ist noch mehr im Busch. Und dieses Mikroorganismus, der Gefühle hat, das hört sich so brutal nach Cover-Story an.
Ja, das dachte ich auch einen Moment. Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen ich bin auf Memory Alpha dann auf die Suche gegangen. Und ich vermute, das ist jetzt tatsächlich zu weit gefasst. Aber ich habe so zwei Sachen gefunden, wo ich kurz gestockt habe. Und zwar erstens, laut Memory Alpha ist Io der Jupitermond, auf dem das erste Mal Dilithium entdeckt worden ist. Da dachte ich,
Io?
Io, Entschuldigung, ich dachte, da wird Io ausgesprochen.
Deutsch auf Io, ja, kann sein, ja.
Ich weiß, aber dort wurde wohl das erste Mal Dilithium gefunden, also innerhalb von des Track-Cannons. Ich glaube nicht, dass das hier eine Rolle spielt, aber das war was, wo ich kurz gezögert habe und dachte, Moment, okay. Das fand ich ganz spannend. Und das ist jetzt natürlich, und jetzt habe ich was, also apropos Spekulatius, was sehr, sehr weit gefasst ist. Also es ist wohl so, dass auf diesem Mond wohl.
Also wenn du überlegst, kann ich ja mal ein paar Fakten unterbringen.
Aber dieser Mond spielt auf jeden Fall noch eine Rolle.
Genau, sie ist benannt nach der gleichnamigen griechischen Göttin. Ist der drittgrößte Mond von Jupiter und der viertgrößte Mond des Sonnensystems.
Also Io.
Ja, hat einen ausgeprägten Vulkanismus und interessante Sachen, wurde von Galileo Galilei entdeckt.
Genau, das sind die galileischen Gestirne, Monde eben. Europa ist das, Io, Ganymed und wie heißt wieder der vierte?
Callisto.
Genau.
Wichtig ist, glaube ich, hier, dass also diese Dilithium-Entdeckung, das war das, wo ich gedacht habe, das spielt vielleicht echt noch eine Rolle. Aber egal. Also die Frage ist natürlich auch, gerade im Zusammenhang mit Soong, auf den du ja jetzt kommen wolltest, also das, da können wir jetzt vielleicht auch gerade hinkommen, weil du meintest, es gibt Personen, die sich wie ein Gott benehmen und Adam Soong scheint einer davon zu sein. In Bezug auf ihn, glaube ich, spielt es tatsächlich später noch eine Rolle. Das ist dann, wenn wir nochmal zum Spekulationsteil kommen. Aber Adam Soong ist ja hier gespielt von Brent Spiner. Das heißt, Brent Spiner, kennen wir ja, spielt ja alle Soongs. Der ist ja
also alle männlichen
Soong, genau, Familie Soong Schauspieler. Und hier taucht er auch wieder auf. Und ich habe mich gefreut. Brent Spiner sehe ich doch gerne es ist ja kein Cameo, es ist ja eine richtige Rolle, die er gekriegt hat.
Er macht definitiv bald Jeffrey Combs Konkurrenz, weil ich meine, er hat jetzt schon Data gespielt, dann hat er gespielt Lore, dann hat er Noonien Song gespielt, dann hat er B4 gespielt, hat Eric Song gespielt, hat Altan Inigo Song und Adam Song. Das ist jetzt der siebte Charakter von ihm.
Und alles aber Songs der Kollege hat zumindest ganz viele unterschiedliche Rollen auch gespielt. Aber ja.
Ja.
Und da habe ich die ganzen verschiedenen Iterationen von Noonien Song mal zusammengeschmissen, weil es gab ihn einmal als auf alt geschminkt, einmal als Illusion, einmal als Hologramm. Plus dann noch die diversen Varianten von Data, die es gab.
Also Adam Sung wird ja hier jetzt gleich mit, weil du so von Gott geredet hast, gleich mit dem Zitat eingeführt, Imagine I'm a God. Ja, also er hat ja dann dieses Gespräch mit dem, Überwachungskomitee oder dem Supervisor-Komitee, die seine Forschung sozusagen unterstützen. Und zwar ist es wohl so, wir bekommen nicht nur Brent Spiner hier als Adam Sung zu sehen, sondern wir bekommen auch seine Tochter zu sehen, Cor, die von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, die Sochi spielt. Und da natürlich gleich unsere Frage, Moment, ist das vielleicht Sochi? Weil nee, es sind ja alle aufgetaucht, außer Sochi. Und ist es vielleicht eine Sochi, die keine Erinnerung mehr hat, oder sieht die halt nur aus wie Sochi? Also hat da Q einfach mal geschnipst und alle anderen sind ja also die ganze andere Crew ist ja in die Timeline gesetzt worden und die hatten ihre Erinnerung und nur Sochi fehlt. Sie ist die Einzige, die fehlt.
Ja, also Elnor ist ja auch nicht dabei.
Ja, aber der ist ja
weil
gestorben.
Die halt weg sind. Ja gut, gestorben, Fragezeichen. Aber ich denke, es ist eher halt bei der Isa Briones, die jetzt sozusagen wie Brent Spiner halt sozusagen, dass die Kinder von, also irgendwelche Soon-Kinder halt so aussehen. Und dass es das ist.
Dass
es einfach dieses
die Frage,
Motiv weitergespinnt wird, dass es nichts mit der Handlung wirklich zu tun hat.
Dann ist aber auch die Frage, ist das wirklich, ja, und dann, genau, aber wenn du sagst, das wird nur weitergespinnt, dann ist sie ja definitiv menschlich, weil das ist nämlich meine zweite Frage gewesen, ist denn Cor tatsächlich menschlich oder nicht? Weil wenn sie quasi Sochi ist, aber sich nur nicht erinnert, also Q sie quasi als Spielfigur einfach mit in auf dieses Spielbrett draufgesetzt hat.
Ich verstehe das nicht, was du meinst, ehrlich gesagt, weil...
Q, also pass auf, Q hat doch aus der einen Timeline, also
ja,
ich sehe die verschiedenen Charaktere quasi als Spielfiguren. Und die eine Timeline ist das eine Spielbrett und die Timeline, in der wir uns jetzt befinden, ist das andere Spielbrett.
Aber das
und
ist ja die Vergangenheit.
Q hat quasi aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche, wenn wir jetzt von der Spiele, vom Spielenbild ausgehen. Und Q hat geschnipst und hat die Charaktere quasi vom einen Spielbrett, von
aber
der einen
Timeline. Aber immer noch in derselben Timeline. Immer noch,
richtig,
also in derselben
genau.
Zeit, nee, in derselben richtig. Zeitpunkt. Und da kann Sochi nicht auftauchen in der Vergangenheit, während alle anderen in der Zukunft gefunden worden sind. Und ich gehe
davon. Aber Sochi ist doch auch in der Zukunft, nur auf dem anderen Planeten.
Na gut, aber dann ist sie halt nicht dabei und ich
ja,
gehe
aber
davon
genau das
aus,
ist ja meine Sache.
Ich gehe davon aus, dass jetzt halt Isa Briones diese Rolle hat, dass sie also nicht eine Sochi ist ohne Gedächtnis, sondern dass sie quasi sozusagen der Urtypus ist von den Soons, ob sie jetzt genetisch geklont ist oder weil die Soons ja vor dem Enterprise Soong, wie hieß der wieder, Eric Soong, der ja dann im Gefängnis zur Kybernetik übergewechselt ist, dass das wahrscheinlich halt, dass sie eine ja, genetisch ein Klon vielleicht von der Mutter ist oder was auch immer und ein Augment ist und das halt dann halt auch an sozusagen an dem, was Eric Soong halt in Enterprise quasi 100 Jahre knapp über 100 Jahre später halt dann macht und dass sie quasi sowas wie ein Prototyp ist und dass also dieser Typ immer weitergeführt wird, dass die Soons halt gleich aus, sozusagen ähnlich aussehen und ich denke, das ist es und sonst nichts anderes.
Also ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass sie, also ich glaube, also zwei Sachen, also zum einen, ich fand es trotzdem augenfällig, dass die ganze, komplette Crew in die Vergangenheit gesetzt worden ist, außer Sochi. Das fand ich schon, das war schon auffällig.
Aber sie ist Laris, zurückgeblieben.
Laris
ist ja auch
nicht. Also
ja, aber Laris ist keine Crew, kein Crewmitglied. Sochi war eindeutig ein Crewmitglied in der letzten Staffel.
Ja, aber sie ist ja quasi da geblieben und nicht zurück, also so auf die Stargazer. Eben, und es ging ja darum,
sie war auf einem anderen Platz, genau. Also ich,
ist sie quasi ausgeschieden.
Naja, aber das ist eben die Frage. Das Zweite, das war mir nämlich auch meine Theorie, ich glaube nämlich genauso auch wie du, Elle, dass wir hier mit Sochi, wenn sie jetzt tatsächlich dann menschlich ist, ich glaube tatsächlich auch, dass sie genetisch manipuliert wurde, vielleicht sogar auch geklont wurde, genauso wie du auch. Du beziehst dich hier auf die Folgen, ich nenne sie kurz mal, Borderline, Cold Station 12 and The Augments. Das ist eine Dreier-Folge gewesen bei Enterprise, 404 bis 406. Und Und zwar, das glaube ich auch, und vor allen Dingen auch deswegen, weil wir haben ja die Szene, wo Adam mit seiner Tochter redet, die schwimmt, und dann fragt sie, ach, konnte meine Mutter auch so schwimmen? Also hat die auch so viel Spaß dran gehabt und so weiter, war die auch so gut?
Und dann druckst er auffällig.
Richtig, rum. Und dann druckst er ja. so rum, wo ich dachte, okay, vielleicht gab's keine Mutter. Oder vielleicht ja, gab es keine Mutter, die, also irgendwas ist da im Argen, irgendwas stimmt da nicht. Und dann dachte ich so, okay, gut, wir haben hier einen genialen Wissenschaftler, der sich mit genetischer Manipulation beschäftigt. Also was liegt näher als, wie du sagst, entweder Klonen und oder genetische Manipulation, vielleicht von einem Menschen, der eben nicht seine Tochter ist. Also Da ist einiges, was da noch genau, ich glaube auch, dass das noch eine sehr zentrale Rolle spielen wird.
Ja. Was ich noch ein einfach nur so ein Einwurf, den ich auf Twitter gesehen habe, der einfach, wo ich sagen, jetzt muss man nicht groß kommentieren, aber ich finde es wichtig, dran zu denken, ist, dass die Core ja natürlich erstmals ans Haus gebunden ist, drinnen wohnen muss, wegen ihrer Behinderung quasi, ihrer Krankheit, und dass das also sozusagen, also ein paar Leute, ich fand das einfach interessant zu sagen, warum muss man drinnen sein, so pathologisieren, wenn jemand krank ist, dass das halt so als Begrenzung gesehen wird. Klar ist es eine Art Begrenzung, aber ob das Framing nicht anders sein kann von Leute, die halt quasi auf Englisch Haus bauen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also wenn jemand so
hausgebunden
ist, aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, und dann musste ich noch an die späte Hannelore Kohl denken, die ja in der letzten Zeit ihres Lebens mit Lichtallergie zu kämpfen hatte.
Ich hatte das so interpretiert, also die Figur Core sagt ja selber, sie sehnt sich nach der Sonne. Also ich glaube, Das ist hier der Knackpunkt.
Ja, natürlich. Das ist ja ihre Sichtweise ist.
Ja.
Aber es hätte zum Beispiel auch so, also ich sag mal so, ich denke, was die Leute gesagt haben, dass sie gerne eine Figur geschrieben hätten sehen können, die sich vielleicht nicht unbedingt nach dem Draußensein sehnt, sondern sagt, ja, ich bin einfach so, wie ich bin und suche mir andere Wege, mich zu verwirklichen, anstatt mich nach dem zu sehen, was ich nicht habe. Und das war etwas, was die, glaube ich, gemeint haben, so habe ich das verstanden.
Übrigens, weil du ja jetzt gerade diese Dreier-Episode bei Enterprise ins Spiel gebracht hast, und ich meine, klar, Adam Soong, die ganze Forschung, so wie sie beschrieben wird, ich meine, er steht ja dann vor diesem, ich sag schon, fast Komitee. Tribunal. Es ist ja kein genau, es ist ja eigentlich ein Komitee, das bewerten soll, und das ja auch zu der Bewertung kommt, dass er gegen vorliegende Gesetze verstoßen hat und ihm deshalb ja auch seine medizinische Lizenz entziehen und seine und die Gelder für seine Forschung und ihm sogar verbieten, weiter zu forschen. Ja, also
das im Feld der Genetik zu forschen, dass er richtig, ja vielleicht was anderes machen könnte.
Genau. Und aber wenn er die medizinische Lizenz entzogen bekommen hat, dann darf er eigentlich gar nicht mehr als Arzt im medizinischen Bereich tätig sein. Nichtsdestotrotz, so wie das beschrieben wird, also ihm wird ja vorgeworfen, was er denn gemacht haben sollte, so wie das beschrieben wird, klingt es halt ganz, ganz eindeutig wie die Anfänge der eugenischen Kriege.
Also dass das er ja,
die da
dabei war,
aber schon rum sind.
Theoretisch genau, die vorbei sein müssten, aber so wie ich das gehört habe, fanden die in dieser Timeline noch nicht statt. Also die waren ja von 96 bis, ich glaube, 99 haben die offiziell stattgefunden. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die hier noch nicht stattgefunden in dieser Timeline.
Warum? Also das wurde nicht
weil gedacht, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich jetzt befinden, theoretisch die Erde unter der Macht von den Augments sein müsste.
Nee, also ich glaube, das war nie unter der Macht der Augments, sondern nur, dass die im Augments halt...
Nee, doch, die hatten das in 40, ich hatte das irgendwo gelesen, ich habe extra nochmal nachgelesen bei den eugenischen Kriegen, die hatten das in, wie sagt man, in so einer Art, wie sagt man denn, nicht Bundesländer, aber in so Teile eingeteilt, und über die verschiedenen Teile haben die verschiedenen Augments quasi geherrscht.
So Regionen,
und unter anderem auch Khan. Genau, richtig.
Also die eugenischen Kriege sind laut Canon zwischen 92 und 96 gewesen und haben Teile der Erde verwüstet und 30 Millionen Tote. Das ist das, was wir canonmäßig darüber wissen.
Also das kann hier natürlich passiert sein, aber ich bin der Meinung, wir befinden uns hier nicht in, also wir befinden uns hier in einer ich glaube nicht, dass es eins zu eins wirklich die genau gleiche Timeline ist. Also es wird so dargestellt, aber dann sind einige Dinge hier dabei, die nicht stimmen.
Ja, also das ist halt Interpretationssache. Also ich sage, also für mich war dem Genüge getan mit den eugenischen Kriegen, dass die gesagt haben, ja, du hast ja experimentiert an Soldaten, Ex-Soldaten, die wahrscheinlich dann zu Soldaten in den eugenischen Kriegen irgendwie eingesetzt worden sind und das so als Anspielung darauf, dass da wohl was passiert war. Damit war es für mich zu Genüge und das war damit so, oh, es ist passiert. Das war super.
Aber dieses ganze Mindset von den eugenischen Kriegen eben, natürlich also Supermenschen zu züchten oder durch genetische Manipulation Supermenschen herzustellen, wenn einer nicht weiß, worüber wir reden, weil eugenische Kriege innerhalb des Star Trek-Universums, dann dem Ganzen, also das liegt ja als Grundgedankengut natürlich auch dieser Catchphrase zugrunde, die wir in der Zukunft ja bei der Konföderationszukunft sehen. Ich meine, a safe galaxy is a human galaxy, ja. Also das ist schon, das passt alles auch irgendwie zusammen. Und ich glaube, Adam Soong wird da noch eine entscheidende Rolle spielen. Und wer einem da natürlich sofort einfällt, ist Khan. Also Khan Noonien Soong, den wir ja aus der
Singh,
natürlich. Genau. Durch das Adam Soong, genau, Soong und Singh. Also Khan Noonien Singh, den wir ja kennen von der Original-Episode Space Seed aus TOS oder ganz prominent natürlich aus Star Trek 2, The Wrath of Khan, der ja eben der, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen Beste der manipulierten Supermenschen war. Denen. Ja, also denen, bei dem das so am besten alles geklappt hat wohl. Ja, und also das ist ja auch ein sehr, sehr geliebter und bekannter Antagonist im Star Trek-Universum. Ja.
Ja, der ist halt, ja, der ist gewisse Khan, wenn man jetzt so zurückkommt, das ist halt so ein sehr, einer, der so die anderen unterdrückt und sagt, oh, ihr seid so toll, weil ich euch leite und ich bin euer Leithammel und gleichzeitig ist er so tierisch unreif und will seine persönliche Rache gegen Kirk durchziehen, während seine anderen Augments sagen, hey, das ist doch unlogisch, lass uns doch einfach weiter unser Ding machen, anstatt, dass du jetzt unser Schiff zerstörst und uns alle tötest für deine persönliche Rache. Und das ist halt so ein Zeigen, dass, also was ich für Star Trek typisch finde, ist, nur weil jemand auf einer bestimmten Skala sich für perfekt oder besser hält, ist dieser Mensch oder dieses Individuum das schon gar nicht. Genauso wie zum Beispiel das Thema Unsterblichkeit in Star Trek sehr kritisch behandelt wird und Sterblichkeit als etwas, als Teil unseres, also Menschseins oder halt das, was ein erfülltes Individuum-Dasein ist, dass natürlich der Tod dazugehört, dass es einen Anfang und ein Ende gibt. Und genauso ist es halt auch von verschiedenen Fähigkeiten, dass eine Person nicht super so virtuell gedacht quasi alles können muss, sondern in einer bestimmten Art sehr gut ist und damit das einen Anfang und ein Ende hat, dessen Kompetenzen.
Und das wird ja auch erklärt, dass es gibt ja immer so einen Satz, der immer fällt, wenn es um die Augments geht, also um diese genmanipulierten Supermenschen sozusagen. Also ihnen sind ja super, also sie haben bestimmte Kräfte, die halt als in Anführungszeichen Superkräfte jetzt sind. Also sie können besser hören, sie können besser sehen, etc. etc. Sie haben eine doppelt so hohe Intelligenz verglichen mit einem normalen Menschen und
was
so weiter und so fort.
Nie wirklich zu
ja,
sehen ist.
Natürlich nicht. Aber das heißt halt in den ganzen Erklärungen, heißt es halt, ja, also die Wissenschaftler haben sich darauf konzentriert, sozusagen diese ganzen Fähigkeiten zu erhöhen, haben dabei aber eben die Gefühle und die Persönlichkeiten dieser Supermenschen vergessen. Und da kommt immer dieser Satz, den finde ich so schön, superior ability breeds superior ambition. Ja, also dass du da eben dir Supermenschen herangezüchtet hast, die eben also emotional verkümmert sind, mehr oder minder.
Ich finde, was Star Trek, und ich denke Star Trek, es könnte sein, dass Picard genau das jetzt mal ausformuliert, weil dieses Perfection oder etwas besser, superior zu sein, ist ja nur auf einer bestimmten Skala gemessen. Es kommt ja auf den Blickwinkel an. Und wenn du hingehst und sagst, ja, wie bemesse ich stark oder schwach und dafür eine andere Skala verwende als die, dann wird völlig klar, dass die halt auf eine Messlatte benutzen, die zwar irgendwie eine bestimmte Stärke bedient, aber eigentlich drumherum unheimlich brüchig ist und nicht wirklich nachhaltige Stärke ist. Und es ist ja ja etwas, was ein großes Problem ja in unserer Realität ist, so eine große Diskussion. Was ist Stärke? Ist Stärke einfach so Recht des, sagen wir mal so, jetzt nicht Stärkeren im Sinne von Stärke, sondern Recht der Person, die gerade am meisten Schaden anrichten kann? Oder ist Stärke auch was anderes? Vielleicht andere Leute aushalten kann. Stärke ist Geduld mit anderen Leuten haben, sich für andere Leute interessieren, sich für andere Blickwinkel interessieren, wachsen zu können. Das ist all das, was ja mit Starfleet und Menschlichkeit und Star Trek Werte ja drin ist, was ja die Werte der Föderation betrifft. Und ich denke, das könnte sein, dass das jetzt etwas stärker ausformuliert wird.
Mhm. Ja, das würde ja in dem Zusammenhang auch total Sinn ergeben. Ja. Also das, ja, absolut.
Es ist eben auch die Frage der Messlatte ist. Und vorher wurde nie diese Messlatte genannt. Das ist immer nur heißt, ja, Stärke ist so, sondern sagen so, ja, das sind verschiedene Arten, diese Dinge zu bewerten und die kann, man könnte auch einfach sagen, diese Art, das zu bewerten, ist nicht gut.
Genau, in Bezug auf im menschlichen Genpool rumfuhrwerken und was das für Folgen haben kann, dem sei Fringe empfohlen, weil ja, da ist das ja auch mit ein wiederkehrendes Thema mit den Beobachtern oder die mit den Observern, wie es da heißt. Und da haben wir das ja genauso. Das ist ja auch eine Serie, in der Alex Kurtzman zusammen mit J.J. Abrams gearbeitet hat. Und etwas, was ich und was auch, wo auch Star Trek Royalty drin vorkommt, nämlich zum einen Leonard Nimoy hat da eine wiederkehrende Gastrolle und auch Orla Brady.
Ja, und auch, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, der den Vater spielt von den etwas durchgeknallten
John Noble.
Richtig, der spielt ja auch in Prodigy mit.
Ja, der spielt ja den Bösewicht.
Genau.
Sind 4 Staffeln, kann man wunderbar wegsnacken.
Ich habe einen Rewatch angefangen, es lässt sich heute auch noch gut gucken.
Ähnlich wie Star Trek an manchen Stellen erschreckend gut gehalten.
Ja, ja.
Und an vielen Stellen auch sehr Weltforeshadowing.
Und da habe ich natürlich meine übliche Frage ist, wie stark ist der Quotient von es gibt garstige Dinge in der Welt und wir wollen diese garstigen Dinge als Teil der Geschichte abbauen oder ist es nur deskriptiv von, ja, es gibt garstige Dinge in der Welt und deswegen müssen wir mit garstigen Dingen in der Welt umgehen. Also es Unterschied zwischen Dystopie oder Gritty Optimism.
Es ist nicht utopisch und es ist aber auch nicht.
Also nee, ich habe nicht das Wort Utopie.
Gritty Optimism.
Ja, gut, weil ich mache ja wirklich also Gritty Optimism ist ja eben, weißt du, was ich damit meine?
Ja. Aber erklär's ruhig nochmal. Vielleicht hört uns einer zum ersten Mal zu.
Es gibt ja schwarz-weiß gesehen Utopie und Dystopie, aber dazwischen gibt es halt gerade mit Star Trek Discovery in seinen Anfängen oder auch Serien wie The Expanse zum Beispiel, sind Geschichten, die zwar irgendwie ein Drumherum haben, die also salopp gesagt, in Anführungszeichen düster oder halt destruktiv, gruselig, unschöne, gesellschaftlich oder irgendwelche anderen Zustände beschrieben werden. Aber die Handlung handelt nicht davon, dass die Leute einfach sich da durchkämpfen müssen, sondern die Handlung ist davon angetrieben, dass diese unschönen Zustände verändert werden. Und zwar stark verändert werden und dass dieses Hinterfragen strukturell sehr stark da drin ist und auch teilweise auch hinter der Kamera, also von der Besetzung und wie die Geschichten geschrieben werden und so weiter und dass das also zwar irgendwie noch mit garstigen, widrigen Umständen oder was man sagen könnte, so oberflächlich utopische Zustände da sind, aber das Umgehen der Geschichte mit den Charakteren ein Abbauen ist. Was ich ja immer wieder gern sage zum Beispiel ist, Expanse ist die Geschichte eines sehr alten, kaputten und dreckigen Klos und der Klobürste, die das sauber macht und die sämtlichen Putzmittel und Star Trek ist die Geschichte dieses Badezimmers, das irgendwann sauber ist und dann kernsaniert wird. Oder sogar ein neues Gebäude dahin kommt, inklusive neuem Klo. also das Beschissene in Anführungszeichen wegzumachen. Und Gritty Optimism ist halt sowas wie, ja, es gibt unschöne Bedingungen, aber es ist im Mittelpunkt dieses, ja, wir wollen das nicht nur als entfernten Traum verändern, sondern als etwas, was immanent als Mission der eher kleineren Gruppe bei Expanse, die immer mehr sozusagen auch in den Institutionen immer mehr Einfluss gewinnt, oder halt bei Star Trek, das schon institutionalisiert ist, aber sich immer wieder verteidigen muss.
Na, Fringe ist mehr so während den Anfängen.
Ja,
weil es geht, man hat ganz viel von, wir haben wieder dieses geniale Wissenschaftler oder mehrere geniale Wissenschaftler. Zum einen hoffnungslose Selbstüberschätzung.
Oh.
Und dann halt aber auch aus persönlichen Trauermotiven heraus sind sämtliche Checks and Balances weg. Und zu was das letztendlich dann führen kann, zum einen, dass es in Bezug auf die Hauptfigur Walter von John Noble
gespielt,
gemünzt, und dann halt aber auch dieses eine vermeintlich kleine Änderung, zu was das halt führen kann, so, okay, wir manipulieren mal im Genpool an dieser einen Stelle rum, weil wir jetzt festgestellt haben, das ist die Wurzel allen Übels und danach wird es besser. Ich glaube, es ist glaube ich, Neid oder was sie
Emotion
eliminieren wollen. Und das ist halt so der erste Schritt.
Symptomdoktorei. Furchtbar.
Wobei, ich finde ja, dass die letzte Staffel tatsächlich einen Schwung ins Positive macht. Also da, wenn du Gritty Optimism suchst, dann vielleicht tatsächlich in der letzten Staffel.
Ja,
aber
gut,
es werden trotzdem interessante Stories erzählt.
Ja,
also,
weil ich mich halt nicht mehr so, und das ist jetzt wirklich, es könnte sein, dass ich da gut gemachte Produktion verpasse, aber da habe ich auch wieder so eine Analogie genommen. Ich möchte mir keine Serie oder Geschichte angucken, lesen, die einfach wie der Bristol Stool Chart quasi Stuhlgang analysiert, ohne zu sagen, wo die Klobürste ist, wo der Spürknopf ist und wie man das Ganze reinigen kann. Also im Sinne von schönere und gesündere Zustände herzustellen. Und rein deskriptives und vor allem so diese Geschichten von Dystopien, die aus scheinbar gut gemeinten Ideen kommen, wie wir wollen die Menschheit besser machen, indem wir bestimmte Gefühle oder bestimmte Sachen wegmachen. Du hast das ja auch bei in so vielen verschiedenen Geschichten, wo es darum geht, immer wieder so, bestimmte Emotionen sind dafür schuld, dass Menschen es so schlecht geht. Diese Symptomdokterei, anstatt darüber zu reden, wie wir wirklich miteinander umgehen können und mit unseren Emotionen klarkommen können, damit wir besser zusammenleben. Das ist das, was Discovery so gut macht und ziemlich sozusagen diese Art von Handlung noch so neu ist, dass viele Leute noch ein Problem damit haben, weil sie nicht daran gewohnt sind, dass man tatsächlich als wichtigen Handlungsstrang, und Picard macht das ja jetzt auch, es gab ja so viel Andeutungen, dass es ja gerade um Picard geht, der Emotionen verdrängt, der deswegen alleine ist, Einsamkeit und dadurch auch dessen Blickwinkel halt natürlich auch etwas begrenzt ist wegen dieser gewählten Einsamkeit, die ja da auch immer wieder in verschiedenen Figuren, nicht nur Picard, vorkommt. Und das ist halt das, was ich viel, viel spannender finde, als irgendwie so, es gibt Leute, die haben eine schlechte Idee und jetzt gucken wir uns an, wie diese schlechte Idee aussieht, weil das ja ganz schrecklich ist.
Also ich glaube durchaus, Fringe könnte dir gefallen, weil es halt oftmals mehr so erst so, wir sehen die Auswirkungen und dann wird es im Nachhinein, okay, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also gib Fringe mal eine Chance, du musst aber in der Reihen fest sein, weil gerade die ersten Staffeln sind optisch manchmal ein wenig zu opulent.
Was meinst du damit? Also du meinst ja damit blutig.
Es wird alles sehr deutlich gezeigt, ja.
Habe ich keinen Bock drauf.
Blut in Reihen.
Kein Bock. Nee, ist schon draußen bei mir. Habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Geduld für.
Aber können wir jetzt einmal zurückkommen, um uns nochmal über Picard zu unterhalten. Ich habe noch zwei Easter Eggs, die ich anbringen möchte. Und zwar, als Adam Soong vor seinem Komitee steht, sehen wir ja plötzlich Leia Thompson, wo ich dachte, Moment, was, sie ist vor der Kamera? Also das war so ein, okay. Also das ist ja die Regisseurin, die Folge 3 und 4 gemacht hat und jetzt plötzlich in einem kurzen Cameo eben vor der Kamera auftaucht, als Dr.
Werner.
Werner, Diane Werner.
Werner. Werner, genau. Als genau. Einer der Komitee, also wahrscheinlich, glaube ich, die Vorsitzende des Komitees.
Als Kopf des Komitees, genau. Und neben ihr, das fand ich noch sehr schön, das sieht man aber nur auf dem Namensschild, das daneben dran steht, neben ihr sitzt Wassili Roschenko und alle natürlich, was, Moment, stand da Roschenko? Also der gleiche Name wie die Adoptiveltern von Worf. Und offensichtlich scheint Dr. Wassili Roschenko ein Vorfahre von eben dieser Roschenko-Familie zu sein.
Und, ach, sehr schön,
ja. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ich habe das erste Mal, es war eine der wenigen Male, dass mir ein Easter Egg tatsächlich auch aufgefallen ist und ich so, Moment, stand da Roschenko? Weißt du, so, Ja, also solche Dinge halt natürlich sehr, sehr schön als kleiner Verweis eben auch auf TNG. Und vor allen Dingen natürlich auch besonders interessant, weil wenn es tatsächlich, also wenn die Forschung von Adam Soong tatsächlich eine der ausschlaggebenden Grundbasen wird für diese extrem xenophobische Haltung in der Zukunft, nämlich also nur eine menschliche oder eine von Menschen bevölkerte Galaxis ist eine gute Galaxis, dann ist es natürlich noch spannender hier im Hinterkopf zu haben, ja, Roschenkos, die ja Worf aufgenommen haben, also Menschen haben einen Klingonen aufgenommen und er ist aufgewachsen auf der Erde. Das ist nochmal ein Spannungsfeld, so als kleiner, ja, als kleines Easter Egg.
Das ist schön.
Also, das war sehr schön, ja.
Ja, aber jetzt denke ich, würde ich gerne noch zur Borg Queen kommen, die sich ins durch verschiedene Stimmmanipulationen
wir haben die Sung Q.
Genau, Geschichte. Vielleicht können wir die gerade noch vorziehen, um das
abzuschließen. Ah, okay.
Ja. Genau, denn Q hackt sich in das Netzwerk von Sung ein und lässt ihn halt eine Nachricht da, so hey, ich habe hier die Lösung für dich, guck doch mal in deinen 3D-Drucker. Wo Qs Visitenkarte dann 3D gedruckt wird. Und
ist das eine stylische Visitenkarte? Ich frage hier,
ja,
die ja sowas auch mal designt.
Ja, es ist schön. Es ist allerdings bei solchen Sachen, also ich sage jetzt mal, jetzt kommt immer mein Nachhaltigkeitsgedanke dann. Ja, sowas kann auch aus Pappe gemacht werden, ist aber schwieriger. Ansonsten ja, aus Metall oder Plastik ist das halt zwar eine schöne Sache, weniger leichter herzustellen, aber halt eben auch was Umwelt, also für die praktische Anwendung für Umweltsachen, ja, dann ist halt so eine Plastikkarte in der Welt, ja. Schön. Aber ja, es sieht super aus. Ja,
und also was mich halt immediately gewundert hat, so, warte mal, die Telefonnummer hat keine 555 in der Mitte. Weil in US-Serien, wenn man oder auch US-Filmen, wenn man genauer hinschaut, nahezu alle Telefonnummern haben in der Mitte immer den Area-Code, oder haben wir nicht den Area-Code, haben in der Mitte immer den Code 555. Das ist, der ist extra dafür da, um ihn in Fernsehserien.
Funktional.
Also überall, wo man, ich brauche einen Platz halt dafür eine Telefonnummer, okay, mach irgendwas mit 555, weil die Nummern vergeben wir nicht.
Ja. Damit nicht irgendjemand auf die Idee kommt, eine Nummer anzurufen und am Ende ist es eine Nummer von irgendjemand echten und dann wird dann irgendwie von tausenden von Zuschauern belästigt.
Genau, das ist nämlich passiert, deswegen hat man die 555 eingeführt, irgendwann in den 60er oder 70er Jahren und diesmal, da hat man halt keine 555-Nummer gehabt. Und was kam, wenn man diese Rufnummer angerufen hat?
Ja, der Anruf beantwortet das Q-Continuum.
Genau, der sagt nämlich, also ich habe das Zitat extra rausgeschrieben, er sagt, Hello, you have reached the Q-Continuum. We are unable to get to the phone right now, because we are busy living in a plane of existence your feeble mortal mind cannot possibly comprehend. Furthermore, it's pointless to leave a message, because we, of course, already knew that you would call and we simply do not care. Have a nice day. Es ist so, so schön. Es macht so viel Spaß. Es ist ganz toll. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist sehr süß, ja.
Und man kann wohl auch, also Jörg Hillebrand hat wohl aus Deutschland aus die Nummer angerufen mit der amerikanischen Vorwahl, also Landesvorwahl, und es funktioniert auch.
Ja. Ja, also du meinst diesen einen Star Trek Easter Egg Gräber da, ja.
Genau. Na, das haben vielleicht noch mehr gemacht, aber er hat es halt nur gepostet, weil ich nämlich wissen wollte, ob das auch geht, wenn du einfach die US-Landeswahl noch davor setzt, und das scheint auch zu gehen.
Ja.
Und hier noch ganz schön, er spricht ja mit Adam Soong und dann fragt ja Adam Soong, wer bist du, also wer bist du eigentlich, ja? Also ich meine, bist du auch einer von denen, ich finde dieses Zitat auch so schön, wo er sagt, ich hoffe, du bist nicht einer von diesen typischen Idioten oder Verrückten, die da irgendwie versuchen, mit mir zu reden. Ich habe alles schon gehabt, von den Nazis im Kellern bis hin zu irgendwie den Verrückten hier irgendwie, die mich...
Erbinnen, die ihre Katze, reiche Erbinnen, die ihre Katze geklont haben.
Genau, also es war ein sehr schönes Zitat. Und dann sagt aber Q, dann antwortet Q nämlich und sagt, er sagt ganz viel, unter anderem, ich bin das Ergebnis von Sternenstaub und so weiter und so fort. Und dann sagt er, und ich bin das Ergebnis eines Flügelschlags, hier auch wieder das Schmetterlingsmotiv. Aber was er auch sagt, und da habe ich natürlich kurz auch gezögert, er sagt, now I am become death, the destroyer of worlds. Also ich bin der Tod, ich bin der Zerstörer der Welten. Und ich so, Moment, das kenne ich doch. Und dann musste ich aber nochmal googeln, woher ich es denn kannte. Und ich kannte es. Also es ist ursprünglich, ist es nicht von ihm, aber es ist durch ihn bekannt geworden, und zwar durch Oppenheimer, der ja auch Vater der Atombomben genannt wird. Also der an der Entwicklung der Atombombe eben ganz ausschlaggebend beteiligt war. Und das ist natürlich sehr interessant, dass hier Q genau dieses Zitat in den Mund gelegt wird. Denn ich denke auch, dass es hier in erster Linie also tatsächlich auf Oppenheimer zurückgehen sollte. Und dass man daran denken sollte. Weil ja sozusagen du hier wieder diese Problematik hast zwischen einer genialen wissenschaftlichen Entwicklung, die aber am Ende eben zu einer der todbringendsten Waffen geführt hat oder zur Zerstörung der Menschheit an sich. Und das ist natürlich jetzt auch die Frage, also kann man Q hier mit Oppenheimer gleichsetzen? Ist das, was Q gerade macht, vielleicht genau das? Also Fragezeichen. Ist
ja, große Zerstörung vorbereitet.
Genau, richtig, genau. Ist halt, und genau, also es ist sehr, sehr spannend, dass er dieses Zitat in den Mund gelegt bekommt. Ja, also das ist so ein bisschen so die Q-Adam Soong-Geschichte. Und das erklärt auch übrigens die Szene aus dem Trailer mit diesem blauen, mit dieser blauen Flüssigkeit, die
genau, Q ja ist keine Adam Patrone, gibt, sondern halt eine Probe von einem Heilmittel für Quislings Tochter und ist halt nur eine Probe und Soong sagt ja auch am Ende so, hey, du bist da nichts anderes als irgendwie mein, was ich war, hat er sogar Sklavenhalter gesagt?
Nee, nicht Sklavenhalter, sondern Hostage, also Geiselnehmer.
Ja.
Ich bin in deiner Geiselhaft quasi auf Deutsch übersetzt.
Und dann, das ist halt das, wo ich halt denke, so, okay, wenn er dann auch noch mitkriegt, dass der Typ kein Mensch ist, dann könnte das dazu führen, dass er kippt und zu diesem xenophoben Rassisten wird. Oder also zu einem Rassisten im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich habe es auch noch ein bisschen weitergespielt, so ähnlich wie du auch gesagt hast. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, dass Q ein Alien ist oder dass die Kur vielleicht außerirdische DNA irgendwie drin hat, dass das am Ende eine Rolle spielen wird. Also ich hatte mir überlegt, vielleicht, man weiß es nicht. Ich glaube, dass eben diese Kur, die Adam Soong von Q bekommt, dass Adam Soong irgendwie in irgendeiner Form entdeckt, dass entweder außerirdische DNA in der Kur ist oder dass Q ein Außerirdischer ist, also irgendwas auf jeden Fall nicht von der Erde kommendes, und dass dadurch die xenophobischen Tendenzen, die sozusagen in Soong ja schon angelegt sind, nochmal angefacht werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, eventuell stirbt auch Kor, das ist natürlich die Frage, da haben wir wieder diese emotionale Geschichte, die vielleicht eine Rolle spielen könnte. Und dann ist natürlich die Frage, was hat denn jetzt René Picard damit zu tun und mit der Europa-Vision? Und wenn René Picard tatsächlich sozusagen auf dieser Europa-Mission mehr oder minder einen versehentlichen Erstkontakt aufnimmt, auch wenn es eine außerirdische Mikrobe ist, also, aber trotzdem ist es ja eine außerirdische Lebensform. Also wenn sie sozusagen versehentlich da in einen Erstkontakt geht und darauf besteht, dass die zurück mitgenommen wird auf die Erde, dann ist es ja im weitesten Sinne trotzdem ein friedlicher Erstkontakt. Und dass da, also eben, dass aber auch die Menschheit sich bewusst wird, ja, wir sind nicht allein im Weltraum, ja, es gibt da draußen noch, also wenn es Mikroben gibt, dann gibt es vielleicht auch andere lebende Lebewesen. Und da, ich glaube, also als Gegenbewegung sozusagen zu diesem xenophobischen Grundgedanken, der auf der Xung-Seite steht, ist das, glaube ich, entscheidend. Und deswegen, und wenn Q wollen würde, dass sich das nicht entwickelt, dann wäre da natürlich der Hebel anzusetzen, dass genau das nicht gemacht wird. Also, dass sie das nicht findet und dass sie dann nicht den Kontakt herstellt. Aber das ist natürlich die Frage, ob das wirklich alles so stimmt mit diesem Mikroben-Organismus und so. Ja.
Handeln wir, bevor wir zur Borg Queen kommen, die Szene rund um den Bus ist relativ schnell erzählt. Also Ruffy und Seven überfallen halt den Bus mit einem EMP, den sie mit ihrem Tricorder auslösen. Dadurch bleibt der Bus liegen und im Bus passiert das, was nach Hollywood-Klischee immer in solchen Bussen passiert. Die Gefangenen unterhalten sich ein bisschen. Der dumme Polizist ist ein dummer Polizist. Denn er muss mal kurz, oh, hier, ich bin der Chef, und schließt halt auf, um dann halt überwältigt zu werden. Ich meine,
der dumme Polizist hat auch noch kein Stück Spanisch gelernt. Der ist ja nicht schon seit Jahren in diesem Job. Das ist mir auch so ein Rätsel.
Ja, das ist halt dieses Xenophobe, dass er davon, also ja. Dieser, also
dass er sich weigert wahrscheinlich.
Also ich nenne den Tom den leichtsinnigen Unterdrücker, der halt in sich selbst so überschätzt, dass also er sich sehr ungeschickt verhält und leichtsinnig wird, weil er sich für so viel besser hält.
Ja. Machtbesoffene könnte man
ja auch ein gutes
könnte man ja. Könnte man halt auch sagen.
Auch.
Und er wird dann halt natürlich überwältigt von Rios und seinem Kumpanen und alle fliehen halt. Und der eine, der halt flieht, der sieht ansatzweise ähnlich aus wie Elnor, weswegen halt Ruffy dann eine kleine Elnor-Halluzination hat. Das wird, denke ich mal, auch noch wichtig werden, weil sonst hätte man das nicht so brutal gezeigt.
Es ist halt auch um zu zeigen, so ja, sie vermisst ihn sehr und es ist halt immer noch ein Teil, immer noch vorne in ihren Prioritäten, Elnor zu retten, ja.
Vor allen Dingen sind ja jetzt auch zwei, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Kinder weg. Also Elnor, den sie ja angenommen hat als Sohnesstadt fast schon, aber auch ihr eigener Sohn, den ja auch Seven hier erwähnt. Ja. Sie sagt ja, ich weiß, also die sie explizit erwähnt, da musste ich nämlich auch kurz überlegen, wen hat sie jetzt gerade genannt? Ach stimmt, Gabe war ja ihr Sohn. Also den sie sehr explizit auch namentlich nennt. Übrigens, weißt du, wie der Busfahrer überwältigt worden ist mit dem klassischen Kirk-Manöver? 1-2.
Ja.
Genau.
1-2?
Ja, also dieses Doppelboxen.
Ach, das. Okay.
Ja,
weiß
das
nicht, was
man ganz
Zahlen zu tun haben. Oder meinst
also
du einfach die Bewegung, die
1-2
bekommen?
Richtig, genau. Richtig.
Ah, ich verstehe.
Dann hauen sie halt ab und beamen dann nachher später aufs Chateau rüber, auf die La Sirena. Aber da ist ja vorher noch ein bisschen was passiert, denn die Borg Queen ist ein bisschen einsam und merkt aber, warte mal, da sind doch diese Mobilfunknetze. Ich höre da Stimmen und verhält sich halt wie so eine, Stoff, Stimmen. Und
Kommunikation, ich bin nicht mehr allein.
Und will halt einbrechen in die Handynetze und gibt dem Computer einen Befehl, der Computer sagt, ja, Stimmpattern kenne ich nicht. Dann versucht sie es als Agnes, Computer sagt, Stimmpattern kenne ich nicht. Dann als Picard, Stimmpattern kenne ich nicht. Dann packt sie Rios aus, okay, kein Problem, hier hast du Zugang.
Ja, ja, und dann, was ich halt interessant finde, dann ruft sie halt direkt die Polizei, weil sie weiß, da kann sie irgendwie was in Gang bringen, weil halt dann jemand kommt. Das hätte ja auch Feuerwehr sein können, aber Polizei geht ja eher hin und guckt. Und ja, dieser Polizist, der im Chateau
ist
sogar
auch wieder ein wunderbarer Klischee-Polizist eigentlich. Also er hat keinen Bock auf die Provinz. Er raucht natürlich, ist natürlich ein bisschen korpulenter.
Guckt nicht richtig rum.
Genau, guckt nicht richtig rum und stolpert erst so durchs Haus, hier ist nichts, und dann sieht er so, irgendwas flimmert da draußen, man weiß schon, schlechte Idee. Aber natürlich, der Polizist rennt hin, denkt sich auch nichts, geht da rein, da war irgendwie so, das Erste, woran ich denken würde, wenn ich da irgendwo auf einmal einen Eingang zu einem getarnten Schiff sehe, ich würde doch erstmal Verstärkung rufen oder nicht alleine
ja.
rein.
Ja, das ist natürlich, ganz ehrlich, wenn wir davon ausgehen, diese ganze Folge war voll von Plotholes und Unstimmigkeiten, aber da können wir vielleicht nachher gerade nochmal kurz drüber reden. Aber das war auch so ein Ding. Ja, also das ist so.
Ja, also halten wir fest, es war nicht der intelligenteste Polizist mal wieder. und ja. Er läuft dann da halt rein und geht dann noch die Treppe hoch und weil er halt dann die Stimme des, es hört sich ja schon fast mädchenhaft an.
Ja, also genau, als wär jemand in Gefahr, genau.
Die
genau.
Damsel in Distress, genau.
Und wer ist in Distress? Das ist halt die Borg-Königin, die dann halt so, ach, nikotinsüchtig, Moment, ich kann dir dabei helfen. Und wumms, fliegen die Arme in seine Richtung.
Ich fand aber auch interessant, warum sie ihn zu sich gelockt hat, weil ich hatte ja gedacht, sie will quasi vielleicht ganz schnell ganz viele Leute assimilieren, damit sie sich selber stärker macht und dann einfach die Crew überwältigen kann. Aber soweit so leicht macht sie sich natürlich nicht, sondern sie hat tatsächlich diesen Polizisten als Druckmittel für Agnes zu sich gelockt. Also
die
damit sie
macht Borg Queen Sachen.
Ja.
Sie assimiliert ja. nicht einfach nur, sie ist wählerisch geworden.
Ja, und es ist mehr so eine strategische Sache gewesen. Und da hat sie ja auch zu Agnes gesagt, wenn ich nicht durch sie, dann kann ich durch ihn, also in seinen Körper als ihr Vehikel verwenden.
Ja, ja. Und ich fand aber, wie fandet ihr denn, also, dass sie diese Arme hat, so hatten wir ja drüber schon gesprochen, haben wir an der Zukunfts-Borg-Queen ja auch schon gesehen. Das fand ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber dass die so komisch weiß-fleischlich waren, das fand ich irgendwie seltsam, also so von der Optik her. Das haben wir bei der Borg-Queen vorher auch nicht so gesehen.
Ach, das ist halt einfach, weil wir die auch im Schatten gesehen haben, aber ja, das ist einfach ein weiteres Detail.
Nein, aber die anderen waren schwarz, beziehungsweise sahen metallisch aus, aber hier hast du ja konkret wirklich, also
ja,
Körpersubstanz sozusagen.
Ja, es ist ja halt kybernetisch gewachsen quasi und dann sind das quasi wie Borg-Schlangen.
Ja, auch so Arme oder so, ja, genau.
Also was halt, glaube ich, gerade mehr oder minder verfügbar ist, weil man darf ja auch nicht vergessen, sie ist halt noch sehr geschwächt und so weiter und so fort, von dem her würde es mich nicht wundern, so, okay, gut, organisches Material habe ich gerade, noch als Option übrig, nehmen wir doch das. Das ist leichter als irgendwelche Metalle zu replizieren.
Eben.
Und Agnes wacht dann ja anschließend auf und hört dann die liebe Borg Queen. Wo man dann schon jetzt, okay, sie ist.
Aber wohl im Kopf irgendwie.
Ja,
also jetzt
im
nicht
Kopf.
Irgendwie mit ihren Ohren, sondern genau.
Im Kopf.
Also so der Überrest von der ersten ja, Zusammenschaltung der beiden. Ja.
Genau, die Teilassimilation und geht sie halt hin, sieht halt so und die Borg Queen will sie halt unterjochen und ja, Agnes macht Agnes Sachen, hat die Schrotflinte mitgenommen und drückt ab. Das ist das, was wir an der Stelle sehen. Und kurz danach beamt dann ja auch schon die La Sirena-Crew rein und finden eine tote Borg-Queen und eine blutverschmierte Agnes vor.
Aber hier natürlich auch so, also es ist so ein bisschen, also es ist eigentlich keine witzige Szene, aber es wird auf Comic Relief gemacht, weil Picard ja mit der Supervisorin dahin kommt und sie sagt, meinen Sie, wir können denen vertrauen? Und die so, es ist die beste Crew. Und was passiert? Unten wird dann der tote, also der vermeintlich tote Polizist hinter sich hergeschleift und der so, also das lässt sich bestimmt alles erklären. Ja. Ja.
Und ja auch als die La Sirena Crew reinbeamt und halt so, oh Gottes Willen, was ist hier passiert? Und er ist so, ist nicht mein Blut. Mhm. Ist ihr Blut.
Ich fand das nur mit dieser Knarre sehr interessant, weil wir sehen die schon über dem Feuer, also über der Feuerstelle, sehen wir dieses Gewehr da hängen, ganz klassisch Chekhovs Gun, also nicht Chekhov of Star Trek, sondern Chekhov der Autor, der ja die Regel gesagt hat, wenn zum Beispiel eine Knarre an der Wand hängt im ersten Kapitel, muss spätestens im zweiten Kapitel diese Knarre abgeschossen werden, die also verwendet werden. Und das war genau das, also schon in der Folge vorher sehen wir diese Knarre da hängen und dann sehen wir die nochmal irgendwie, während Agnes da im Chateau ist, sehen wir nochmal diese Knarre da hängen und dann verwendet Agnes diese. Sehr schön.
Ja.
Und das Schöne ist, es ist halt auch nicht irgendwas Graziles. Nein, es ist eine Schrotflinte, die ordentlich Dreck machen muss.
Ja.
Mich hat überrascht, dass die tatsächlich so, so viel Schaden angerichtet hat, weil ich irgendwie ich bin ja von der Borgwin gewohnt, dass irgendwie nichts ihr größeren Schaden zurichtet. Und ja, wir wissen, sie ist geschwächt. Und ja, wir wissen, sie ist im Moment nicht irgendwie 100%. Aber dass es dann einfach so einfach ging, einfach mal schießen und zack, erledigt.
Naja,
das fand ich überraschend.
Hast du First Contact nicht gesehen?
Doch, aber irgendwie, ja, aber da war das ja da, dieses Gas, das auch noch dazu kam und so.
Nee,
also, das war dann doch
auf,
alles.
Elf spielt auf das Holodeck an.
Ach so,
ohne
okay.
Safety Protocols kann
ja, aber
auch
das
eine
waren ja nur,
Kugel
das waren ja nur Drohnen. Also ich dachte mir, die Borgwin ist sozusagen über allem erhaben. Aber die ist natürlich hier auch geschwächt, ja.
Ja, und sie ist geschwächt und es ist halt immer wieder sozusagen so auch in Universe, so hey Leute, könnt ihr die Borg nicht einfach mit Knarren dann statt mit Chasern entgegenkommen? Also ballistischen Gewehren.
Ja. Und Agnes sagt dann ja auch, ich habe einfach da auf die Weichteile am Gehirn gezielt und dann war relativ schnell vorbei. Ist halt doch nur, also wie Q sagen würde, mere mortal.
Was wir aber halt nicht gesehen haben und was wir auch erst später erfahren, ist, dass
willst du etwas spoilern?
Was? Das ist doch in dieser Folge. Die Leute, die uns zuhören, haben doch die Folge gesehen.
Ja, aber wir kriegen ja erstmal noch ein bisschen was anderes in der Folge zu sehen, bevor aufgelöst wird,
ja,
was da wirklich passiert ist. Nee, anschließend schmieden sie dann halt einen Plan, wie sie halt René vor Q beschützen können und am Abend
auch ihre Selbstzweifel aus dem Weg räumen können quasi.
Genau, und dann es gibt am Abend, bevor die Astronauten in Quarantäne gehen, gibt's eine große Party und
was ich eigentlich sehr unrealistisch finde, weil 3 Tage vor einer Mission wird bestimmt nicht noch eine Party sein und die Quarantäne nur 2 Tage.
Ja, das ist vor allem auch eine Mission, die so lange dauert.
Nicht nur das ist völlig unrealistisch, es ist ehrlich gesagt auch ziemlich unrealistisch. Und deswegen fand ich es gut, dass wir hier das eben hatten, dass jemand wie René Picard tatsächlich an dieser Mission teilnehmen darf. Weil soweit ich weiß, darfst du nicht teilnehmen, wenn du mentale Gesundheitsprobleme hast.
Na, und da halt gelten auch strengste Sicherheitsvorkehrungen, denn
ja, aber das auch sowas. Ich meine, hallo, die sind 400 Jahre in der Zukunft gewesen mit ihrer Technik. Die können das doch wohl überbrücken. Nein, können sie nicht.
Denn wie sieht das Ganze aus? Also man muss halt man hat mehr oder minder eine, man hat sogar irgendwie so eine Art, Radio Frequency, haben sie sogar gesagt. Also du hast quasi einen Chip, so wo du hast, aha, hier, so das ist mein NFC-Tag, ich bin Mr. XY. Und das wird dann halt überprüft und du musst halt auf dieser Gästeliste stehen und musst halt auch komplett unbescholten sein. Also die Geheimdienste dürfen quasi nichts über dich wissen. Außer dass es dich gibt. Und dann kommt man halt da rein und das System auf der Veranstaltung, das ist dann nicht zu hacken, weil das halt nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Und da wird dann halt ständig mit Gesichtserkennung, aha, wer ist denn hier? Und spätestens da würde das Ganze dann auffallen. Und natürlich schickt man da Jurati rein, weil ja sie ist ja die perfekt ist dafür, die kann sich da ja einhacken. Und
sie meinte, was hat sie gesagt? Ich habe 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert Computersysteme studiert.
Antike,
genau, richtig, Programmierung, genau.
Ja.
Und ich so, ja, sehr schön. Aber was ich auch so schön fand, war diese trockene Frage von Rios so, du willst Jurati schicken, die Ärztin. Nicht den ehemaligen Spion oder hier die Kriegerin und Picasso, ich habe einen Plan. Und ich so, okay. Ja, war sehr schön.
Und sie wird halt eingeschleust und wird halt sofort entdeckt, weil man sieht, oho, sie ist nervös und sie redet mit sich selber und man denkt halt, oh, das ist ein Partycrasher und deswegen holt man sie mal lieber von der Party runter und sperrt sie halt letztendlich ein in der Sicherheitszentrale, wo halt dann einem Mitarbeiterin halt auch nicht gerade erpicht drauf ist, so, hey, das ist wahrscheinlich nur eine, die irgendwo aus dem Nachbarort, wir kriegen echt Probleme damit, weil sie halt mit Handschellen auch an den Stuhl gefesselt wurde. Und dass sie halt auch, man denkt halt zuerst so, um Gottes Willen, scheiße, jetzt ist sie aufgeflogen, na super, was soll das noch werden? Aber nein, es ist der Plan. Und
weil sie ja halt dann natürlich an diesen Geräten näher ist. Was auch so ein bisschen unrealistisch ist, wenn jemand als Partycrasher irgendwo gefunden wird. Ja gut, entweder es gibt Personalmängel und muss tatsächlich im Sicherheitsraum sein, aber gibt diese Person einfach nur außerhalb des Gebäudes verschafft wird und dann von der Polizei als Trespasser verhaftet, was auch immer.
Ja, aber in jedem guten, jeder gute Klischee-Sicherheitsmitarbeiter trägt erstmal die Gefahrenstelle mitten rein in das Herz dessen, wo sie eigentlich nie hin sollten, aber okay, und dann kriegen wir einen ganz kleinen netten Reveal, captured on purpose, clever little plan. Und wer sagt das? Die Borg-Queen.
Jurati. Die quasi so im Kopf von Jurati jetzt ist und quasi als ihr Geist mit ihr mitgeht. Das ist sehr schön. Also ja.
Denn was ist passiert in dem zwischen Agnes drückt ab und die La Sirena Crew wird reingebeamt. Die Schmerzen, die Borg Queen hatte, weil sie angeschossen wurde, hatte Agnes halt auch. Und Agnes geht dann halt an die Borg Queen näher ran und ja, was macht die Borg Queen dann? Sie assimiliert die gute Agnes und die Assimilation Tubels kommen halt nicht aus dem Handrücken raus, wie wir das bislang immer gesehen haben, sondern da kommen sie jetzt dann aus den Fingerspitzen quasi raus und assimilieren halt Agnes auch nicht komplett. Also Assimilation ist ein sehr selektiver Prozess offenbar, wenn es
also mehr so ein ich bin jetzt einfach die zweite Entität in deinem Körper und jetzt ja.
Bleibt natürlich auch die Frage, inwiefern Jurati selber noch Kontrolle hat über bestimmte Dinge. Also ist jetzt die Borg Queen am Steuer oder hat Jurati tatsächlich noch die Möglichkeit, selbstständig zu handeln?
Also so wie es aussieht, hat sie das wahrscheinlich. Also vor allem, wenn wir ja auch jetzt Spoiler Alert auf den Trailer den anspielen, ist, dass wir ja mitkriegen, wie die Borg Queen im Kopf von Jurati dabei ist und Jurati immer wieder Widerworte gibt, sprich, dass die Borg Queen sowas ist, wie die auf dem Passagiersitz sitzt und sich immer wieder verbal einmischt.
Ja, oder andersrum, dass eben diese Diskussion im Kopf hat, aber die körperlichen Dinge, die ausgeführt werden, von der Borg Queen bestimmt werden.
Na, das glaube ich eher nicht, aber wir werden es ja sehen.
Also auf jeden Fall, das wird noch, wird sich noch ein bisschen ziehen und dann schauen wir mal, was da noch alles kommt. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt unsere Borg Queen in Agnes. Ich glaube aber noch nicht, dass die Borg Queen, die wir auf der Stargazer gesehen haben, dass sich das rausstellt, dass das unsere gute Frau Jurati ist. Das wäre zu einfach. Dafür haben wir noch zu
also,
viele Folgen.
Also ich meine, es wäre ja der Plot-Twist, wenn Seven wäre. Ich glaube es zwar nicht, aber ich meine, das wäre wirklich eine Überraschung. Und das würde auch die Maske erklären.
Ja, aber das glaube ich trotzdem nicht. Also wenn dann eher Jurati oder nochmal jemand anders.
Ich tippe mal drauf, eher nochmal jemand anders. Okay. Nee, auch gar nicht unbedingt Ruffy. Also irgendjemand, der Bezug zu Picard hat, ihn aber oder zu einem oder einer Picard hat. Und halt keine so, also Ruffy kann es nicht sein, weil sonst würde es ja heißen, hilf uns JL. Die nennt ihn ja nie Picard.
Ja, aber ich meine, wenn sie schon eine Maske trägt, weil sie nicht erkannt werden will, wird sie auch versuchen, nicht sich zu verraten durch das, was sie sagt. Also das glaube ich eher nicht.
Also gucken wir mal, also ich glaube nicht, dass es Agnes ist. Es wird jemand es wird jemand anders sein. Schauen wir mal, wer es wird. Vielleicht ist es ja auch unsere gute René, wer weiß.
Ich habe das Gefühl, es wird Jurati sein und es wird sich halt langsam entwickeln und Jurati vielleicht selbst, also sozusagen, ich sehe das so, aber es könnte, wenn sie es richtig machen, gut werden.
Schauen wir auf jeden Fall mal, was es wird. Es dürfte ja durchaus interessant werden, was die nächsten Wochen kommt. 5 Folgen haben wir noch und dann sind wir mal gespannt, was da noch alles kommt. Ich glaube, langweilig wird es auf keinen Fall.
Oh ja.
Also ich denke, dass auf jeden Fall noch dieser ganze Plot mit genetischer Manipulation und so weiter, eugenischen Kriegen, eventuell xenophobischen Tendenzen und so weiter und wahrscheinlich auch Cordern, das wird noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also da bin ich 100%ig sicher, dass da noch ganz viel kommt. Und ich meine, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte hinter uns. Also ich frage mich, was sie jetzt noch in 5 Folgen erzählen wollen. Weil irgendwie könnte man diese Story ja jetzt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, relativ schnell auch zu Ende führen. Also da muss ja jetzt noch irgendwas kommen.
Ja, also was wir aus den Trailern kennen, was noch kommt, ist dieser Handshake zwischen Picard und einer Person of Color,
ja.
die noch nicht aufgeklärt ist. Wir haben immer noch keinen Grund für die bajoranische Steintafel im ersten Teaser-Trailer.
Ja, also davon bin ich ja übrigens, das habe ich glaube ich hier noch gar nicht gesagt, on Mikro. Ich bin davon überzeugt, dass die bajoranische Steintafel etwas war, um uns Fans bei der Stange zu halten, was aber in Wirklichkeit überhaupt nicht benutzt wird. Ich glaube weder, dass die Bajoraner in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Ich glaube auch nicht daran, dass die Propheten irgendwas damit zu tun haben. Ich glaube, es war einfach eine bajoranische Steintafel, um zu sagen, Edgy Badge haben wir euch reingelegt, hat überhaupt keine Bedeutung.
Nee, doch. Das glaube ich nicht. Nein, nein.
Doch.
Nein.
Also wenn, bin ich mittlerweile von überzeugt.
Ah, das wissen wir noch nicht. Also ich denke nicht, dass das irgendwie einfach so ist.
Übrigens die ganze, ja.
Irgendwas muss in die Region noch kommen, weil wenn sie halt irgendwie nur als Anspielung DS9 nur als Anspielung reinbringen wollten, dann halt ach ja übrigens, hier haben wir Martok, hier haben wir Gul Dukat, hier haben wir den großen Nagus als Schädel. Diese Tafel ist so brutal prominent gezeigt worden. Das ist kein Zufall gewesen. Die ist da absichtlich platziert worden.
Genau so. Die sind in 2024 zwar vor den Bell Riots, aber es ist so viel, das halt sozusagen zeigt, sozusagen das miteinander verbindet. Und es ist wahrscheinlich irgendetwas geben wird, dass da halt eine Verbindung noch kommt. Ja, auf jeden Fall, denke ich mal.
Und wenn man nur Gabriel Bell irgendwo noch mit reinbringt, den echten Gabriel Bell.
Der halt vorher schon, genau, eben, dass der noch vorkommt. Da würde ich mich nicht wundern, wenn Gabriel Bell noch vorkommt.
Was ich ein bisschen schade finde bisher tatsächlich, ich habe sehr, sehr viel Freude an der ersten Hälfte der Staffel gehabt, aber gerade auch in dieser Folge, bei den anderen Folgen ist es mir gar nicht so vehement aufgefallen, aber gerade auch hier in dieser Folge, wir haben ja unheimlich viele Plotholes und unheimlich viele Dinge, die einfach, also so...
Was meinst du mit Plothole?
Ja, beziehungsweise Dinge, die halt einfach gemacht werden, also zum Beispiel der Polizist und seine unbedachte Art, sich zu verhalten. Wir haben auch...
Was ist daran Plothole?
Naja, also Plothole nicht, aber einfach unbedachte Art. Also ich meine, dass jemand nicht nach Prozedur vorgeht und zum Beispiel...
Ja, das ist halt...
Dass jemand sich dumm verhält. Die gleiche Geschichte mit René Picard. Also wir sehen ja übrigens auch noch ein Easter Egg, wir sehen ja auch ihren Ausweis, wo 2 Daten drauf sind, was sehr schön ist. Einmal steht da, dass sie... geboren ist am 22.11.1996, was übrigens der Premierentag von Star Trek First Contact in den USA war in den Kinos. Also das sehr schönes Easter Egg. Und außerdem steht auf dem Ausweis auch drauf, dass er bis zum 24. September 2017 geht und beziehungsweise, dass er an diesem Tag verlängert wurde. Und das ist der Premierentag von den ersten beiden Folgen von Discovery. Im Fernsehen. Also da auch sehr bewusst 2 Daten gewählt, die wichtig waren. Nein, aber zum Beispiel auch mit René ergibt es keinen Sinn. Also René Picard ist ja laut ihrem Ausweis Französin. Und deswegen dürfte sie gar nicht für die NASA fliegen, sondern
Sie
müsste bei der ESA sein. Dann habe ich mir gesagt, gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Person wie Jessica Meir denken, also die ja auch Astronautin ist, die gibt's im echten Leben, die hat 2 Staatsbürgerschaften, schwedisch und amerikanisch, sie fliegt für die NASA, aber die Schweden vereinnahmen sie trotzdem sozusagen als unsere Astronautin. Das heißt, das wäre zum Beispiel möglich, wenn du 2 Pässe hast, 2 Staatsbürgerschaften, das könnte ja mit René Picard auch so sein, das wissen wir ja nicht, wir sehen ja nur den französischen Ausweis. Aber da ist einiges in sich einfach nicht schlüssig. Ja, also das zum Beispiel oder aber
wir wissen ja auch, dass in 2024 in Europa ziemliches Chaos ist. Vielleicht ist sie halt auch einfach, also ja, sie ist Französin, aber ist halt schon früh in die USA. Das kann ja. Ja,
da ist einfach faul recherchiert worden. Das finde ich ein bisschen schade. Mich persönlich stört das nicht, aber das sind halt Dinge, weißt du, die legen so viel Wert auf die kleinsten Details, wenn es um die amerikanischen Sachen geht. Aber wenn dann wirklich mal gesagt wird, okay, wir lassen es woanders spielen, dass man da nicht die gleiche Sorgfalt in die Recherche steckt, finde ich halt schade. Es enttäuscht mich halt, weil ich von Picard einfach mehr erwarte. Weil wir haben immer so viel richtige Details bekommen. Und dann fällt es halt auf, dass es zum Beispiel nicht so ist.
Ja, das hätte erklärt werden müssen, warum sie nicht bei der ESA, sondern bei der NASA ist. Das hätten sie vielleicht wirklich sagen.
Zum Beispiel. Es gab noch ganz viele andere Stellen, wo ich dachte, das ergibt hier so keinen Sinn oder warum ist es just hier so und so? Also ich finde, gerade in dieser Folge, also ich finde generell, gibt es einige Stellen in der ganzen Staffel, wo ich denke, oh Leute, also.
Mehr europäisches Personal für.
Ja. Nicht nur europäisch, ich meinte allgemein, auch hinterfragen, wie bestimmte Dinge einfach funktionieren oder warum ist es hier so und so und nicht so und so, warum funktioniert die Zeitreise so und so und warum ist es dann nicht so und so. Also ich finde, es sind schon ein paar Dinge drin, die man durchaus in Frage stellen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das persönlich wahnsinnig stören würde. Aber es ist natürlich trotzdem, man kann es schon an der einen oder anderen Stelle auseinandernehmen und ja.
Gucken wir mal, was da nächste Woche kommt. Es wird ja auf der Party spielen, wo es auch so, wo Picard halt gerufen wird und Jean-Luc erst so, ich? Zumindest halt so guckt, so, wer will was von mir? Ach nee, stimmt, geht ja nicht um mich gerade.
Der Trailer ist aber sehr schön auch zusammengeschnitten, finde ich, weil ja Ruffy dann so gezeigt wird, die dann sagt, kann es noch schlimmer kommen? Schnittszene, ja, es kann noch schlimmer kommen. Also, da passiert einiges nächste Woche.
Ah, da sind wir mal gespannt. Ja.
So, das war 205.
Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Genau. Ciao. Tschüss.